Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 20. November 2020 mit...
Ach so, jetzt muss ich ja sagen, der türkischen Zentralbank.
Einer Korrektur.
Autoritarismus.
Schulen.
Dem EU-Haushalt.
Schweden.
Rezep.
Aserbaidschan.
Großbritannien.
Einem Update zu Äthiopien.
Corona und den Schulen.
Afghanistan.
Katrin Rönicke.
Einer guten Nachricht und Holger Klein.
Das geht doch.
Ja. Finde ich auch. Klingt doch schon mal ganz gut. Ich habe eine Korrektur zu machen, deswegen mache ich es gleich vorneweg.
Ja,
ich habe letzte Woche zu viel geklugscheißert und das muss natürlich, ne, das ist einfach nicht.
Du meinst, jemand hat es gemerkt.
Ja, das machen wir eigentlich ständig. Gemerkt. Und zwar hatte ich irgendwas gesagt, ne, diese BioNTech-Pfizer-Impfstoff, dass da nur 94 Leute infiziert worden sind und so weiter. Und das ist ja eigentlich, also ich hatte da irgendwie einen im Denken ein Falschabbieger, dass das ja dann so eine kleine Zahl sei und man darüber nicht sagen kann. Ja, Quatsch natürlich, völliger Quatsch. Es sind halt 94 Leute krank geworden, obwohl, und da war aber tatsächlich die Lage noch nicht so ganz klar, sind sie krank geworden, obwohl sie den Impfstoff bekommen haben oder sind sie krank geworden, weil sie zur zum Beispiel Placebo-Gruppe gehörten.
Oder weil sie den Impfstoff bekommen haben.
Nein, das ist dann eher ein Trotz bei dieser ganzen Sache. Ja, das habe ich dann erklärt bekommen in den Kommentaren, kann man auch gerne alles nachlesen. Stimmt, da habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht, falsch gedacht. Und dann dachte ich, können wir gleich noch aufschließen, weil ja diese Woche noch mehr gute Nachrichten kamen. Also der nächste Hersteller, der gesagt hat, hier, wir haben den Impfstoff und der ist zu 95% wirksam.
Gute Nachrichten für die Märkte, meinst du?
Achso, ja, in deiner Welt. In meiner Welt, das ist eine gute Nachricht für die Menschheit. Und zwar hat der Hersteller Moderna 30.000 Menschen getestet. Und übrigens bei Pfizer-BioNTech waren es in der ursprünglichen Pressemeldung 40.000 Menschen, die freiwillig eben mitgemacht haben bei dieser Studie. Und bei Moderna waren es 30.000, die teilgenommen haben. Und die haben das dann auch nochmal genauer aufgedröselt und gesagt, ja, von den Leuten, die geimpft wurden, sind nur 5 Leute krank geworden von der Vergleichsgruppe, die mit Placebo eben dann nicht geimpft wurden, waren es, 90, also schon ein deutlicher Unterschied.
Die Vorstellung, so gruselig irgendwie an so einer Studie teilzunehmen und sich dann freiwillig infizieren zu lassen.
Nein, aber ich glaube, so läuft es. Die Pandemie läuft halt, also das ist dann nicht.
Ach so, ich dachte,
Nein. So, und jetzt hat Pfizer bzw. BioNTech haben nochmal nachgelegt und haben gesagt, ja, okay, wir haben jetzt auch alle Zahlen, also es sind inzwischen 43.000 Menschen, die da teilgenommen haben. Dabei gab es 162 symptomatische Fälle in der Placebo-Gruppe und nur 8 in der Gruppe, die geimpft worden sind. Also das sind so die neuesten Zahlen. Und dann gab es noch eine gute Nachricht aus Oxford. Die arbeiten auch an dem Impfstoff, aber sind erst noch in Phase 2, also haben eine viel kleinere Gruppe an Leuten, wo sie das testen. Und zwar sind es in dem Fall 560 gesunde Erwachsene, die teilgenommen haben. Und davon waren aber 240, also fast die Hälfte, naja, ein bisschen weniger als die Hälfte, schon über 70. Und die sagen, also auf der Basis jetzt dieser sehr kleinen Gruppe, ne, das Ganze geht dann erst noch in Phase 3 und dann kann man viel mehr sagen über das Ganze. Aber jetzt in dieser kleinen Gruppe konnten wir zeigen, dass also die Wirksamkeit auch bei alten Leuten sehr, sehr gut ist. Und das ist ja auch schon mal eine gute Nachricht.
Ja. Ja. Das sind dann die Risikogruppen, die besonders geschützt werden müssen. Ne?
Ja.
Ja. Wo wir dann bei Impfstoff sind, Corona und die Schulen. Ich habe ganz wenig über Corona witzigerweise diese Woche, nur was im Wesentlichen daran liegt, dass ich mich in der Autoritarismusstudie ein wenig verloren habe, aber macht ja nichts.
Dafür habe ich ganz viel, weil ich habe mich, während du dich in dieser Studie verloren hast, in einer Auseinandersetzung mit Schweden verloren.
Ah ja, du hast dich mit Schweden auseinandergesetzt.
Ja.
Ich habe mit Thomas Brandt geplaudert. Thomas Brandt ist Sozialkunde und Englischlehrer an einer Fachoberschule in Bayern und wir haben so gesprochen, ich muss mal gucken, ob wir eine Bonusfolge draus machen. Wir haben irgendwie 40 Minuten miteinander gequatscht, darüber, was an seiner Schule passiert, was im Freistaat passiert, was an seiner Schule möglich wäre, was an Schulen überhaupt möglich ist, weil so grundsätzlich unterscheidet sich Schule ja jetzt nicht von Bundesland zu Bundesland, dann ja doch eher nur in der Ausstattung. Veranstaltung und sowas. Jedenfalls haben wir die ganze Zeit gequatscht und irgendwann sind wir dann dahin gekommen, was ich als Essenz unseres Gesprächs bezeichne. Mhm. Und diese Essenz, die habe ich einfach mal mitgebracht hier.
Ihr hattet ja dieses schöne Interview, das Kada geführt hat mit dem Bildungsforscher. Der hat das unheimlich gut beschrieben, wo die Probleme sind, wo wir hinkommen können und so weiter. Lustigerweise ist Corona eine Riesenchance, da jetzt Pflöcke einzuschlagen und Dinge zu etablieren und zu normalisieren, die wir bisher nie normalisiert bekommen haben, weil es keine Krise gab, die uns als Ausrede diente. Jetzt können wir es mal machen, ja. Auf einmal geht digitaler Unterricht. Das war bisher ein No-Go.
Das war wirklich ein richtiges No-Go. Ja,
das merkst du auch jetzt noch, wie der Diskurs über Präsenzunterricht läuft. Der Diskurs über Präsenzunterricht läuft, dass es anscheinend das Beste der Welt ist, wenn 30 Kinder wie die Orgelpfeifen in einem Raum sitzen und live beschult werden. Und der Witz ist natürlich, das machen wir ja auch nicht mehr, sondern im Endeffekt kommen die Kinder in den Raum, dort liegen Materialien rum und die Lehrkraft setzt sich vorne auf ihren Stuhl und sagt, wenn ihr Fragen habt, dann kommt ihr. Wenn du aber an der Linie weiterdenkst, musst du dir die Frage stellen, warum geht denn das eigentlich in 45-Minuten Abständen? Das ist doch bescheuert. Und wenn du an der Linie weiterdenkst, musst du dir die Frage stellen, Moment mal, warum legt denn die Lehrkraft die Materialien eigentlich jeden Tag auf den Tisch und nicht einfach am Anfang der Woche in eine digitale Lernplattform? Und wenn du da weiterdenkst, stellst du dir die Frage, ja, wenn Schule eine Betreuungseinrichtung ist und Unterricht und Betreuung funktional getrennt werden kann, warum besteht eigentlich eine Schule aus ganz vielen Lehrsälen und nicht aus ganz vielen anderen Räumen? Und warum haben Lehrer nicht Büros, in denen sie ansprechbar sind und so weiter und so weiter?
Und warum gibt es an Schulen ausschließlich Lehrer und nicht Lehrer und Betreuer sozusagen?
Erzieher, Sozialpädagogen.
Die dann auch ein bisschen günstiger sind und den gleichen Zweck
letztendlich erfüllen. Und weil das alles ganz, ganz schlimmes Ketzertum ist, worüber wir hier reden, werden wir jetzt an dieser Stelle aufhören, weil das wird alles nicht passieren, denn der Stundenplan ist heilig, der Lehrplan ist gut und wir werden dazu natürlich sofort zurückkehren.
Und genau darum wird gerade versucht, sich durchzuwursteln, wie sie sich durchwursteln, praktisch bundesweit, in der Hoffnung auf eine schnelle Impfung für alle. Also für alle, die vor Schülerinnen und Schülern Angst haben müssen. Das wären dann eben Risikoeltern, Risikogroßeltern. Das sind natürlich Leute, die irgendwie im Gesundheitswesen arbeiten oder sowas. Aber das sind ja dann in der Regel die Eltern eben dieser Schülerinnen und Schüler. Und das ist die Lehrerschaft. Ja, und sobald die Lehrerschaft einmal durchgeimpft ist, das ist übrigens auch eine Arbeitshypothese von Thomas, dass sobald die vulnerablen Gruppen, die leicht identifizierbar sind, also Personal in Pflege und Krankenhaus und alte Leute, also Heiminsassen, als nächstes die Lehrer und Lehrerinnen geimpft werden. Ich bin gespannt.
Ja, Schule ist auch ein großes Thema, das ich versucht habe, irgendwie zu beackern. Ich will es ein bisschen unterhaltsam machen, weil Lachen ist ja auch oft die beste
Lachen
Medizin.
Lachen ist gesund.
Wenn man,
ja, Spaß muss sein.
Wenn man so verzweifelt ist, weil man genau weiß, es wird nichts passieren, wie jetzt ja auch Thomas bestätigt hat. Und da habe ich einen schönen Twitter-Thread gefunden von Matthias Ohmen. Der hat einfach mal so eine Art Gleichnis aufgeschrieben in mehreren Tweets. Ich werde es nicht komplett vorlesen, sondern nur ausschnittshalber. Aber ich glaube, es wird ganz gut deutlich, was er meint. Also, die Schule brennt. Was dann passiert? Kurz nach Ausbruch des Feuers schlagen die Brandmelder, das Ampelsystem, an. Die Schulleitung informiert die Schulverwaltung. Daraufhin wird hinterfragt, ob Brandmelder sinnvoll sind und ob das Ampelsystem etwas taugt. Die FDP merkt an, dass es zuletzt im März gebrannt habe und es gar nicht möglich sei, dass es schon wieder brennt. Mhm. Bundesfamilienministerin Giffey gibt eine Studie in Auftrag, die besagen soll, dass es in der Schule nicht brennt. Die Studie wird geliefert, verbreitet und zukünftig immer wieder gerne zitiert. Bundesfamilienministerin Giffey gibt eine weitere Studie in Auftrag, die besagen soll, dass die Schulen an mehr Tagen im Jahr nicht brennen, als sie brennen. Die Studie wird geliefert, verbreitet und zukünftig immer wieder gerne zitiert. Bundesfamilienministerin Giffey gibt noch eine Studie in Auftrag, die besagen soll, dass Schulbrände grundsätzlich niemals in Schulen entstehen, sondern immer am Wohnort der SchülerInnen. Die Studie wird geliefert, verbreitet und zukünftig immer wieder gerne zitiert. Und so weiter und so fort. Und jetzt meine Lieblingsstelle.
Ach, das geht noch weiter.
Ja, das geht ewig weiter. Selbsterklärte ElternvertreterInnen rufen panisch, ob der Perspektive, den Rest des Tages mit ihren Kindern verbringen zu müssen, bei der Feuerwehr an und sprechen von einem Fehlalarm. Zum Beleg werden Giffeys Studien zitiert. Die Feuerwehr rückt ab. Ja, und so empfinde ich das tatsächlich auch. Und vor allem, jetzt gab es ja wieder eine neue Studie, diesmal nicht von Bundesfamilienministerin Giffey, sondern vom Hamburger Bildungssenat, beziehungsweise Kultusminister. Der hat ja im Grunde gucken lassen, und das lief bis Anfang Oktober, soweit ich weiß, wo stecken sich denn die Kinder an, die in der Schule als Corona-positiv identifiziert werden?
Ach, das weiß man, das kann man rausfinden.
Ja, und das ist genau der Knackpunkt. Hier kleiner Rüffel an den Spiegel, der getitelt hat: 4 von 5 infizierten Schülern haben sich außerhalb der Schule angesteckt. Was aber tatsächlich gemessen wurde, war,
dass die sich nicht innerhalb der Schule angesteckt. Nee,
pass auf, es ist noch viel besser. Sie haben geguckt, okay, wir haben Infektionen in den Schulen. Ja. So. Was passiert, wenn die Infektionen in den Schulen gewesen sind? Gibt es danach noch weitere Infektionen?
Also die auf diesen Schulen. Infektionen basieren. Das hatte übrigens Thomas Brandt auch erzählt, dass sie bei sich auch einige Infektionen hatten, aber aus diesen Infektionen keine weiteren ableiten konnten.
Was sie aber nicht, also wenn man jetzt sagt, so okay, wir gucken, ob aus diesen Infektionen noch weitere hervorgehen und schließen dann daraus, stecken die Leute sich in der Schule an oder nicht, würde man ja denken, dass das dann, wenn es eine Infektion gab, so wie bei uns in der Klasse von meinem einen Kind, dass dann alle getestet werden und geguckt wird, haben sich welche angesteckt. Und das haben sie nicht gemacht. Sondern sie haben einfach nur gewartet und geguckt,
ob zufälligerweise noch
irgendwo noch weitere Fälle.
Ah, okay. Nee, Thomas erzählte, dass sie es bei sich so machen, dass wenn es eine Infektion gibt, geht die Klasse in Quarantäne und wenn sie wiederkommt, werden sie alle getestet.
Wenn sie wiederkommt.
Oder werden alle getestet und kommen dann wieder, muss ich nochmal reinhören. Hm. Aber ja.
Und daraus schließen die, aber wenn es sozusagen keine weitere Infektion gibt, dann hat sich ja auch keiner weiter angesteckt. Ja. Dass es aber gerade unter Kindern und Jugendlichen sehr viele asymptomatische Fälle gibt, was ja auch in Hamburg rausgefunden wurde, wo sie einfach mal
Ida-Ehre-Schule
einfach mal blind getestet haben und zack hatten sie 50. Das wird hier nicht weiter erklärt, sondern sie machen draus, also ist ja nur bei jeder fünften Infektion in der Schule gibt es ja danach noch eine weitere Infektion.
Darum wundert mich
jetzt eigentlich. Und das titelt jetzt der Spiegel auch.
Darum wundert mich auch ehrlich gesagt jetzt überhaupt nicht, dass die Infektionszahlen, also Freitag, 20. November, das ist jetzt fast 3 Wochen nach Beginn des Lockdown-Light, und die Infektionszahlen verändern sich nicht. Also sie steigen nicht mehr so rapide, wie sie das am Anfang gemacht haben. Sie steigen halt weiter.
Wo wir ja auch wissen, warum sie das nicht mehr tun. Es gibt jetzt 12% weniger Tests. Da gibt es inzwischen auch Zahlen. Wir sind bei einer relativ hohen Positivrate. Also 9,2 ist der aktuelle Stand. Ich habe gelesen, bei 5, also die WHO sagt, bei 5 hat man die Sache noch ungefähr unter Kontrolle und weiß, was passiert.
Ja.
Wir sind da so weit drüber inzwischen, dass man davon ausgehen kann, dass die Dunkelziffer enorm hoch sein müsste.
Ja, aber was folgt daraus?
Was folgt daraus?
Folgt daraus, dass wir jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, also bis es eine Impfung gibt, irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Neuinfektionen pro Tag pendeln wollen? Das werden wir uns ja auch nicht erlauben können, weil das schlägt sich ja dann, also es ist ja nicht so, dass die 30.000 von gestern, oder ich will ja nicht über, die 20.000 von gestern sind ja heute nicht weg, sondern die 20.000 von heute kommen da oben drauf. Und das spürst du dann ja spätestens im Krankenhaus. Da hört das ja nicht auf, da gibt's ja dann keine Abflachung. Da kommt dann zwar dann nicht mehr irgendwie jeden Tag 3 Leute an die Beatmungsmaschinen, sondern nur noch jeden Tag einer. Aber der eine, der da dran hängt, der hängt da ja 14 Tage dran. Und während dieser 14 Tage kommen ja wieder 14 Leute, für die es dann keine Beatmungsmaschinen gibt. Das kann das doch gar nicht funktionieren alles.
Ja, erklär das bitte nochmal den Ministerpräsidenten. Ich glaube, Angela Merkel hat das auch verstanden und hätte sich gewünscht, dass wir ein paar Dinge auch ändern, gerade auch in diesem Bereich Schule. Ich meine, gut, wir fokussieren zum Beispiel, das habe ich auch bei Thomas die Woche gesehen, auf Twitter allerdings, wir fokussieren extrem auf, wie ist es in der Schule? Gibt es Lüftung? Gibt es CO2-Ampeln? Gibt es eine Maskenpflicht im Unterricht? Das sind immer so die Schlagworte, über die wir sprechen. Mhm. Thomas hatte einen Tweet zitiert, in dem einfach nur ein Bild war von einem Schulbus.
Ja. Ja, klar.
Wie das da drin aussieht. Und dann wundert dich auch tatsächlich gar nichts mehr. Und dann ist natürlich auch die Frage, stecken sie sich wirklich in der Schule an oder stecken sie sich auf dem Weg in die Schule an? Und dann muss man auch fragen, was für einen Unterschied macht es denn? Mhm. Also, weil wenn ich die Kinder in die Schule schicke, muss ich sie ja auch auf den Weg in die Schule schicken. Ja. Und wenn ich nicht bereit bin, ich sag mal, eine 3- bis 4-fache Kapazität an Bussen zur Verfügung zu stellen, um das zu tun, damit die da nicht so aufeinander hocken wie in diesem Bild, habe ich auch keine Chance.
Das war nur die Frage, ob das überhaupt was bringt. Ich meine, weil gerade dann in den Bussen, alle halten sich an irgendwelchen Stangen fest. Das wird, also es würde mich nicht wundern, wenn der öffentliche Personennahverkehr der einzige Ort in dieser Pandemie ist, an dem tatsächlich Schmierinfektionen stattfinden. Also weil alle packen alles an, das ist halt, ne, ich meine, also, es ist nicht noch ran, ist, ja. Also ich meine, ich habe ja früher schon immer völlig paranoid mir nach jeder S-Bahn, Bus und U-Bahn-Fahrt irgendwie Handdesinfektionsmittel reingemacht und sowas und bin halt trotzdem immer noch krank geworden. Das wäre auch mal interessant, woher. Ja, wahrscheinlich von dem Scheiß, den die Leute ausatmen, die dann da die ganzen Stangen anpacken. Mhm.
Naja, und dann habe ich noch einen Lesetipp mitgebracht, und zwar hat Jan Kalbitzer, das ist ein Psychologe, der, den habe ich auch mal schon mal auf dem Kongress anmoderiert, und der ist echt ganz cool, der hat einen längeren Artikel darüber geschrieben, warum er jetzt von den Eltern erwartet, dass sie mal aufhören sollen, ihre Kinder zu instrumentalisieren.
Eltern instrumentalisieren ihre Kinder?
Ja, und verbreiten Panik und machen halt so dieses, ja, und der Bildungserfolg unseres Kindes und unser Kind wird total darunter leiden, wenn es mal nicht in die Schule kann und so weiter und so fort. Tatsächlich leiden halt die Eltern, wenn sie zu viel mit den Kindern aufeinander hocken und nicht arbeiten können und was weiß ich.
Na, aber die Kinder leiden und nicht.
Ja, aber er sagt eben, also aus der Sicht eines Psychologen, Kinder sind extrem resiliente Wesen. Und je stärker auch sie Urvertrauen mitbekommen haben von ihren Eltern, je besser sie sich sicher fühlen mit ihren Eltern, also je sozusagen.
Das heißt, die Eltern haben an einem viel früheren Zeitpunkt schon das Verhältnis zu ihren Kindern oder das Verhältnis ihrer Kinder zur Welt untergraben.
Sie hätten es in der Hand und gehabt.
Sie hätten es in der Hand gemacht
für genau so eine Situation wie jetzt, sodass sie eben keinen großen psychischen Schaden davon tragen.
Das haben sie aber nicht gemacht, und darum haben sie jetzt Angst, dass ihre Kinder zu Hause aufschlagen und ihnen das Leben zur Hölle machen.
So sagt er es nicht. Er ist natürlich sehr viel diplomatischer, aber er sagt natürlich schon so, ja, also eigentlich seid mal nicht so panisch.
Ja.
Die meisten Kinder kommen damit sehr gut klar. Wir müssten uns eigentlich um die Kinder kümmern, bei denen wir wissen, dass sie damit nicht klarkommen. So, also dass man da noch mal viel mehr hinschaut, viel mehr fokussiert, ohne Stigmatisierung bitte auch. Aber es ist nicht so, dass ein Kind jetzt nie wieder zu reparierenden Schaden nimmt, wenn es einfach mal ein halbes Jahr zu Hause bleibt und von dort eben so gut es geht Schule macht.
Ich glaube auch, dass, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ich so versuche, mich zurückzuerinnern, ich glaube, es wäre mir scheißegal gewesen, ob ich in die Schule gemusst hätte oder ob nicht. Hauptsache, ich hätte mich nachmittags auf dem Spielplatz mit den 8 Leuten treffen können, mit denen wir da halt immer rumgechillt haben. Und wenn es davon nur 2 oder 3 gewesen wären, auch okay. Jetzt, weil wären eh nur 2 oder 3 gewesen, mit denen ich engeren Kontakt gehabt habe da. Also der, ja, egal wie groß die Clique war, am Ende hast du, ich muss mal überlegen, am Ende hast du mit 3, 4, 5 Leuten regelmäßig rumgehangen.
Ja.
Das,
Und da, genau, wenn man das weiterdenkt, dann kann man ja diese Idee der Social Bubbles, ne, also dass man so ein bisschen definiert, mit wem trifft man sich noch, solange das jetzt so ist, dass man nicht komplett irre wird vor lauter sozialer Isolation. Ja. Aber ja. Ja, das als Lesetipp verlinken wir auf jeden Fall.
Mehr Corona hast du nicht?
Naja, ich könnte jetzt noch zu Schweden referieren.
Ja, komm, mach mal Corona. Oder soll ich erstmal was anderes machen? Weil ich habe sonst nichts zu Corona. Tatsächlich gar nichts.
Na gut, dann gucken wir nochmal nach Schweden. Also, in Schweden ändert man nun die Strategie ein bisschen.
Mhm.
Auch hier wieder die Titelzeilen in den Medien. Schweden verhängt harte Maßnahmen gegen die Covid-Ausbreitung oder gegen die steigenden Infektionszahlen. Gibt
jetzt Alkohol nur noch bis 13 Uhr.
Bis 22 Uhr, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Nee, aber was erwartest du nach der Überschrift verhängt harte Maßnahmen oder greift hart durch?
Naja, dass es in Schweden so läuft wie bei uns, das würde ich dann für schwedische Verhältnisse als harte Maßnahme bezeichnen.
Also was konkret?
Naja,
Restaurants zu.
Nee,
die bleiben auf.
Nee.
Die bleiben auf. Das Einzige, was sie machen, ist, dass sie die Kontaktbeschränkungen, die wir haben, oder halt so ähnliche Kontaktbeschränkungen durchziehen. Bisher konntest du je nach Fall bis zu 300 Leute an einen Ort versammeln.
Okay.
Wo man auch so denkt.
Aber doch auch.
Nee, jetzt sind es 8. Nee, wir sind hier bei 10.
Okay, aber was ist denn hier mit Veranstaltungen mit Hygienekonzept?
Das ist alles, das heißt, im Lockdown gerade vorbei.
Stimmt, es gibt ja gar keine Veranstaltungen gerade. Ja, stimmt.
Und
ich merke das
halt
nicht mal. Mein Leben ist
Ja, das ist schon egal. Ja. Und die haben jetzt halt eine Kontaktbeschränkung also auf maximal 8 Personen. Ja. Das ist auch alles. Von daher, liebe Nachrichten. Ich habe dann nämlich total lange gesucht. Aha, okay, aber das kann ja nicht alles sein. Mhm. Ist aber erstmal alles. Und das kam jetzt, nachdem, ich glaube, Anfang der Woche oder so noch gerätselt wurde, so im Economist, hat Schweden vielleicht doch den richtigen Weg gehabt oder nicht?
Nein, guck dir doch mal an, wie viele Tote die haben und wie sich das ist doch alles Quatsch.
Ja.
Also vor allen Dingen, wenn du wissen willst, wie der richtige Weg ist, guck nach Asien. Dann da siehst du den richtigen Weg.
Die Zahlen wieder,
ja, ne? Ja, aber trotzdem siehst du dann den richtigen Weg, weil die sind uns halt einfach mal Monate voraus. So. Das ist der richtige Weg. Der richtige Weg und also der richtige Weg im Zusammenhang mit nach Schweden gucken, der kommt halt immer nur von so vulgär-Liberalalas, die sich überhaupt nichts vorschreiben lassen wollen. Und dann am liebsten mit dem Auto durch die Gegend fahren, wo man halt nur Sachen vorgeschrieben, aber anderes Ding.
Naja, man kann sich ja streiten und sagen, okay, was sind denn unsere Prioritäten? Klar, in Schweden hat man jetzt auch irgendwie, ich glaube, 6.000 Fälle täglich wurde jetzt überschritten. Das sind 10 Millionen Einwohner. Wenn du das hochrechnest auf unser Land, wären es quasi 48.000 neue am Tag. Deswegen haben sich auch am Anfang der Woche gab es ein Interview im Tagesspiegel. Es haben sich irgendwie jetzt 40 WissenschaftlerInnen aus Schweden zusammengetan, um eben nochmal Druck auf die Regierung zu machen und auch auf diesen Anders Tegnell, der ja irgendwie.
Wobei man jetzt auch nicht weiß, sind diese 40 Wissenschaftler die 107 Lungenärzte, die wir hier vor ein paar Jahren mal hatten, oder sind die seriös? Ne?
Die sind schon seriös. Okay. Also die hatten, zwei von denen, wie gesagt, waren im Interview mit dem Tagesspiegel. Und haben halt auch, also die gucken halt in alle anderen Länder und sagen, ja, guck mal, da haben wir das gelernt und da könnten wir das lernen und da könnten wir das lernen. Und wenn man aber dieses Interview so liest, bekommt man mehr und mehr den Eindruck, zumindest von dem, was die jetzt erzählen. Und ich habe dann aber ein paar Sachen auch nochmal recherchiert und das stimmt offenbar auch. Also es ist so ein ganz bedrückender Eindruck, dass man so denkt, okay, stell dir vor, Angela Merkel und der Wieler wären Corona-Leugner.
Ja.
So ungefähr läuft es da anscheinend. Ich habe ein paar Zitate mitgebracht. Also Zitat 1. Tegnell verneint weiter kategorisch den längst wissenschaftlich erwiesenen Effekt der Masken. Das wird in den meisten Krankenhäusern und Pflegeheimen sogar dogmatisch als Verbot gewertet. Die haben nicht mal in den Krankenhäusern und Pflegeheimen Masken.
Also bei der OP bestimmt schon, weil das ist ja weltweiter Standard, dass man da so ein Ding vor dem Mund hat, vermute ich mal, oder? Oder wie sieht das da? Also haben wir Hörerschaft in Schweden, die uns das mal erklären kann, wie es da wirklich aussieht?
Das fände ich auch sehr interessant, also das nochmal zu sehen. Aber das mit den Masken, dass er im Grunde ein Maskenverweigerer ist, das habe ich in mehreren Quellen verifizieren können.
Nachgelesen.
Dann. Da das Coronavirus sich offenbar in der kühlen und dunklen Jahreszeit wohler fühlt als im Sommer, ist zu befürchten, dass der gegenwärtige Anstieg der Infektionen in naher Zukunft noch stärker ansteigt.
Das ist ja die Frage, ne? Also ich meine, auf der Südhalbkugel fängt der Sommer gerade an und da wird es auch nicht besser.
Oh ja. Kommt immer aufs Land an.
Stimmt.
Das könnte angesichts der im europäischen Vergleich extrem geringen Zahl der Intensivbetten in Schweden in wenigen Wochen zur Triage führen. Mhm. Der Bevölkerung wird das aber im Gegensatz zu Deutschland nicht vermittelt. Im Gegenteil, die Aussage ist immer wieder, dass ein Lockdown diese Effekte verstärken würde.
Mhm. Das ist ja krass. Was ist denn das für ein schräges Land, ey? Ich dachte, das wäre so Bullabü, oh Gott.
Und jetzt noch die dritte Aussage. Auch eine Corona-Warn-App wurde von Tegnell aktiv verhindert. An der gegenwärtigen EU-App-Entwicklung nimmt Schweden ohne Begründung einfach nicht teil.
Ja gut, das kann ich nachvollziehen, weil bisher ist da ja nichts Ordentliches bei rumgekommen, was sie alle so gebaut haben.
Ja, trotzdem.
Aber, ja.
Also du würdest doch trotzdem versuchen, also gerade.
Ja, irgendwie mitzumachen. Irgendwie, also ja, krass. Was machen die denn da? Was ist denn das? Sind die Schweden, haben die allen eine an der Waffel?
Die Schweden wollen
das ja offensichtlich so, sonst würden sie ja vielleicht auch irgendwie verstärkt auf die Straße gehen oder sowas.
Ja, anscheinend, also in dem Interview sagen sie, es gibt einen großen Generationenkonflikt, was das angeht. Also die ältere Generation ist krass verängstigt, versucht sich zu isolieren und so weiter, so gut es eben geht, wenn sie jetzt nicht gerade in Heimen sind, wo sie sich quasi gar nicht retten können, was auch extrem zynisch ist. Und die junge Generation interessiert das offenbar nicht. Also da bin ich jetzt auch die Woche über ein Interview mit einer gestolpert, die Krankenschwester ist in Stockholm, glaube ich. Die auch gesagt hat, die jungen Leute scheißen drauf, die ist denen völlig egal. Also so, die kümmert es überhaupt nicht. Und das fand ich auch krass. Und, naja, und jetzt aber ja, die Frage, ja, ne?
Wenn es dich halt, wenn du halt, also das Risiko, dass du davon irgendwie schwere oder bleibende Schäden hast, ist ja nach wie vor relativ gering. Also ist ja jetzt nicht so, dass, ne, wir alle auf ewig krank werden davon. Ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, dass ein 20-Jähriger oder 25-Jähriger sagt, ja, leck mich doch am Arsch, dann liege ich halt mal 3 Wochen flach. Das ist halt genauso wie sich, am Ende ist es genauso wie sich nicht gegen eine Influenza impfen zu lassen.
Ja. Scham also, hat das mal sehr gut auf den Punkt gebracht und hat gesagt, so
es ist halt hochgradig unsolidarisch. Genau, also das ist halt asozial, klar.
Diese Haltung von jungen Leuten, mich kann das Coronavirus ja eh nicht so beeinträchtigen, deswegen kümmere ich mich nicht darum, sei so die kleine Schwester oder sei so der böse Zwilling von Klimawandel, da lebe ich eh nicht mehr.
Ja. Es ist halt verantwortungslos. Es ist halt unsolidarisch, verantwortungslos. Ja,
ja, genau.
Ja, klar. Aber und nachvollziehen jetzt, kann ich das. Ich kann das durchaus verstehen, dass du, ich meine, wie wäre ich mit 25 drauf gewesen? Da hätte ich auch nicht gedacht, oh scheiße, was geht hier ab? Sondern ich hätte auch gesagt, ja, wieso kann ich jetzt meinen Job nicht mehr machen? Kommt
drauf an, ob du jemanden kennst, um den du dir dann Sorgen machen musst, jo, den du lieb hast.
Oder ob du es halt selber bist. Ne?
Ob du es selber bist, ja, gibt ja auch junge Leute, die da nicht gefeit vor sind. So, und jetzt nochmal die Frage nach der Wirtschaft. Also da stand in dem Interview leider Mist. Das habe ich auch nochmal versucht rauszukriegen, weil die behaupten nämlich, dass die OECD und auch die Ökonomen in Schweden sagen, dass es der Wirtschaft gar nichts gebracht hätte, dass die Wirtschaft viel mehr eingebrochen sei als in Deutschland zum Beispiel. Und das stimmt nicht. Also das stimmt da nicht,
hatte ich aber auch irgendwo gelesen.
Das habe ich extra nochmal nachgeschaut. Tatsächlich hatten wir im April bis Juni einen Einbruch um 10,1 und die um 8,6, also weniger. Wir haben dann zwar wieder aufgeholt, aber insgesamt, also es gibt so eine Seite von der EU, die machen eine Prognose und sagen, wie viel Wirtschaftseinbruch dieses Jahr, kommen wir leider nicht drum rum, wird es wohl so geben in den unterschiedlichen Mitgliedern der EU. Da sind wir bei 5,6, also minus 5,6 und die Schweden bei minus 3,4 in diesem Jahr. Und im nächsten Jahr erholt sich es bei uns wahrscheinlich. Wir werden ein leichtes Wirtschaftswachstum haben. Das sind aber dann schon also Orakeldinger. Genau, da muss man aber dazu sagen, naja, warten wir mal ab. Und da würden wir ein bisschen besser dastehen als wir. Aber das sind dann so Zahlen wie 3,4 und 3,3. Und da das eh orakelig ist, ist das völlig egal. Sprich, ökonomisch gesehen hat sich's offenbar für Schweden zumindest ein bisschen gelohnt.
Naja, und gesellschaftlich geschadet hat es Schweden vermutlich auch nicht. Ansonsten wären die ja überhaupt nicht dahin gekommen, wo sie sind.
Sie nehmen das in Kauf. Mich hat das so ein bisschen erinnert an die Ameisen, von denen man ja immer sagt, sie schicken immer die Alten und Kranken zuerst irgendwie nach vorne.
Echt?
Und weil das halt so ist, halt deren Staat organisiert. Ja. So, die brauchen sie eh am wenigsten. Aber der Preis, den möchte ich auch noch mal sagen. In Schweden sind jetzt schon über 6.000 Menschen auch daran gestorben. 6.340.
Ja. Wie viel bei uns?
Wenn wir das hochrechnen, wir haben jetzt über 13.000.
Wenn wir das hochrechnen, dann wären es 50.000, also gutes Vierfache.
Und die Zahlen steigen noch, ne? Also bei denen ist jetzt auch die zweite Welle gerade erst so richtig im Losgehen. Und ich weiß auch nicht, ob sie das eingeschränkt bekommen, wenn sie einfach nur den Kontakt auf 8 begrenzen und ansonsten alles offen lassen. Also, naja, so viel zu Schweden.
Türkei. Ich habe heute Morgen Radionachrichten gehört und habe mich mal wieder aufgeregt, weil da gab es mal wieder irgendwelche Börsennachrichten oder Wirtschaftsnachrichten, wo halt wieder so Sachen gesagt wurden, die man eigentlich gar nicht versteht. Irgendwie die türkische Zentralbank hebt den Leitzins an, ist das Thema. Da habe ich mir gedacht, okay, ist ja auch ein Thema der Woche. Gucke ich mal, was bedeutet das denn eigentlich alles jetzt für die Wochendämmerungshörerschaft? So gut wie möglich eingedampft. Die Türkei hat seit vielen Jahren eine sogenannte Währungskrise. Das ist schon so ein Wort, das man ständig in den Nachrichten
drüber gesprochen.
Ja, ist aber so ein Wort, was man in den Nachrichten auch immer wieder hört, aber niemand erklärt einem so richtig, was bedeutet denn eigentlich Währungskrise. Also die lokale Währung wird halt im Vergleich zu ausländischen Währungen immer billiger. Ja, das ist eine schwache Währung ist das. Ich kriege also heute mehr Lira für meinen Euro als gestern.
Als gestern.
Mhm. So. Außerdem haben die krass Inflation da. So. Jetzt möchte man sagen, ja, Inflation, was ist das eigentlich? Ne? Inflation ist ein bisschen komplizierter, aber eigentlich ganz einfach. Inflation, also die Art von Inflation, die wir meinen, wenn wir Inflation sagen und über Inflation reden und Angst vor Inflation haben, das ist genau, wenn die Verbraucher zu viel Geld in der Tasche haben und darum immer mehr nachfragen oder sich sogar um knappe Güter kloppen, ja, werden die Güter dadurch teurer. Nachfrage steigt, Güter werden teurer, weil, ne, Produzent sieht,
Geld.
Weil der Produzent sieht, oh, ich kann mehr verlangen, dann verlange ich jetzt mehr. Mhm. Dann sagen die Verbraucher, oh, das wird ja alles teurer, wir müssen eine Gehaltserhöhung haben, dann kriegen die Gehaltserhöhung, davon fragen sie wieder mehr nach und so weiter und so, ne? So geht eigentlich die Inflation. Jetzt gibt's ja dann so, Exkurs, jetzt gibt's ja gerade in dieser Staatsschuldendiskussion, die wir doch sehr, sehr stark haben, alleine durch die Corona-Hilfen, die wir haben und sowas, gibt's ja noch immer dieses Argument, jetzt verschuldet sich der Staat, es sind ganz viel Staatsschulden, aber was machen wir denn dann, wenn die Inflation kommt? So. Wenn sowas jemand sagt, immer fragen, woher soll die denn kommen? Ja? Weil die kommt ja nicht so einfach. Mhm. Die Inflation kommt, wenn die Leute mehr Geld ausgeben wollen. Also wenn die mehr Geld zum Ausgeben haben. Ansonsten hätten wir nämlich gerade Hyperinflation, weil es ist unfassbar viel Geld unterwegs. Und wir haben sogar Inflation, aber wir haben nur eine Inflation bei den Assetpreisen. Die Immobilien werden sauteuer und die Aktien werden sauteuer. Mhm. So, da siehst du eine Inflation. Also, ne, das ist so, ey, Moment mal, das Haus hat doch vor 10 Jahren nur ein Zehntel gekostet.
Ja.
Und das ist genau das Gleiche wie, ey, gestern hat das Brot doch nur eine Billion Reichsmark gekostet oder sowas. Also, wir sehen schon eine Inflation, aber wir sehen keine Inflation, die sich auf, unmittelbar auf unsere Gütermärkte
auswirkt. Nicht auswirkt. Auf den Alltag von normalen Leuten, die keine Immobilien und keine Aktien
haben. Naja, es ist vor allen Dingen, ist das kein Konsum, der da stattfindet, sondern es ist erstmal nur Investitionen. Ne?
Stimmt.
So, also die Preise steigen. Damit sowas aufhört, erhöht normalerweise die Zentralbank die Leitzinsen. Das sind die Zinsen, die die Geschäftsbank bezahlen muss, wenn sie Geld, also Cash von der Zentralbank haben will, das sie dann rausgeben kann an die Leute. Mhm. Was dann passiert, wenn das Geld für die Geschäftsbanken teurer wird, ist, Kredite werden teurer, Sparen wird attraktiver. Das heißt, du hast im Inland weniger Investitionen und du hast weniger Konsum. Weil ich mir auch denke, ach Mensch, wenn ich den einen Euro heute ausgebe, ist er weg und ich habe vielleicht einen Schokoriegel. Wenn ich den heute ausgebe und habe aber nächstes Jahr schon 1,10 Euro, muss ich nur 10 Jahre warten und kann mir 10 Schokoriegel kaufen. Außer es ist zu viel Inflation da. So, also die Nachfrage sinkt, die Preise sinken. Nebeneffekt davon ist, es ist für mich als Nicht-Türke oder Nicht-Einwohner der Türkei attraktiver, wenn ich höhere Zinsen bekomme. Mhm. Warum bekomme ich denn höhere Zinsen, obwohl die Bank höhere Zinsen an die Zentralbank zahlen muss für Geld? Weil ich kaufe Lira, also ich parke da mein Geld, ich kaufe also Lira, türkische Lira gegen Euro. Die Liras liegen auf dem Sparbuch, die Euros zirkulieren, Lira wird teurer wegen der höheren Nachfrage, der Import wird billiger, alles stabilisiert sich und alle freuen sich. So, ich finde es attraktiver.
Jetzt doch ein bisschen also, schnell runtergerattert für also so Doofe wie mich.
Bisher musste die Geschäftsbank 10% an die Zentralbank zahlen für Cash.
Ja.
Jetzt müssen sie 15 zahlen.
Ja.
Dann sagt sich jetzt die Geschäftsbank, ja, so ein Scheiß. Dann mache ich jetzt mal den privaten Investoren ein Angebot, 12% für Cash.
Okay,
und dann kommen die privaten Investoren und sagen, hier hast du 12% für Cash. Das ist für mich natürlich auch total attraktiv, weil im Moment die Lira ja auch sehr billig ist. Und ich sage, ja, kriege ich halt viel Geld. Und ich kriege viel Geld bei Staatsanleihen, weil die hängen da ja dran. So, also ich kaufe Lira gegen Euro, die Liras liegen da auf dem Sparbuch, die Euros kommen im türkischen Staat an, davon können die im Ausland Dinge kaufen.
Ja. Für günstiger, weil sie viele Euros haben.
Genau, die Lira wird dadurch teurer, weil ich die Lira-Scheine aus dem Markt nehme und in den Keller der Bank tue, sinkt die Menge, also sinkt das Angebot an Lira, dadurch wird die Lira etwas teurer, ne? Import wird billiger.
Ist so komplex alles.
Ist es eigentlich gar nicht. Jedenfalls freuen sich alle.
Ne? Juhu!
Genau, außer?
Außer?
Erdogan.
Was?
Erdogan hat ein Problem mit hohen Zinsen. Eigentlich hätte die Zentralbank in der Türkei die Zinsen schon vor Jahren ordentlich hochschrauben müssen. Erdogan hat es aber geschafft, das zu verhindern. Im Wesentlichen, weil er halt die komplette Regierung mit Günstlingen bzw. Familienmitgliedern durchsetzt hat. Jetzt ist der Zentralbankchef ist Anfang November, hat er den gefeuert? Nee, warte mal. Doch, hat den gefeuert und dann ist sein Schwiegersohn, der gleichzeitig Finanzminister ist, zurückgetreten auf Instagram. Ich habe das dann auch nicht weiter verfolgt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der noch Finanzminister ist oder so. Ja, weil das ist halt eine Kleptokratie. Erdogan ist eine Kleptokratie. Er stützt seine Macht nämlich auf im Wesentlichen billige Kredite. Und mit diesen billigen Krediten hat er den Sozialstaat ausgebaut. Ist eigentlich eine gute Sache, Krankenversicherung für alle. Ja, ist eine schöne Sache, brauchst du aber Geld für. Wo holst du das her? Du leistest dir. So, ja, mit billigen Krediten hat der den Sozialstaat ausgebaut und der hat Wirtschaftswachstum herbeisubventioniert. Da gibt es in der Türkei aber witzige Infrastrukturinvestitionen. Ja, da wird gebaut wie bescheuert. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was die da alles aus dem Boden stampfen an Brücken, Straßen, Fabriken, schieß mich tot, irgendwas. Und der Konsum in der Türkei wird teilweise auch subventioniert.
Das heißt,
die Preise werden unten gehalten. Okay. Also ich weiß nicht, welche Produkte das sind. Da müssen wir mal mit Türkei-Experten vielleicht mal Helena fragen. Kann ja mal einen Kommentar hinterlassen. So, Erdogan macht Schulden, nimmt das Geld und stabilisiert damit seine Macht. Kannst du machen. Kannst du eine Zeit lang machen. Kannst du sogar relativ lange machen, wenn du es geschickt anstellst. Nur irgendwann verlieren die Leute das Vertrauen in dich, also als Staat, nicht in dich also als Person. Also
nicht die Leute deines eigenen Landes, sondern
Auch die. Also du verlierst irgendwann das Vertrauen, sagst du, der macht immer mehr Schulden, irgendwie so, ja, und die Lira, du hast immer mehr Schulden, die Lira wird immer weniger wert, ich kriege immer weniger Produkte für mein Geld, außer vielleicht die einheimischen Sachen, wo ausschließlich Zirkulation im Inland ist, aber du hast halt auch extrem viele Importe. Ja. Dass du irgendwann sagst, nee, ich trau diesem ganzen Frieden nicht. Ich trage jetzt mein Geld lieber woanders hin. Und das kannst du in der Türkei ganz gut sehen. Einerseits kommen viel zu wenig Anleger aus dem Ausland, weil die Türkei sieht nicht stabil genug aus, als dass du davon ausgehen könntest, dass du eine 10-jährige Staatsanleihe in 10 Jahren auch tatsächlich zurückgezahlt kriegst. Und du hast das eben auch im Inland. Die Türken neigen sehr stark dazu, Devisen zu horten und Edelmetall zu horten. Da gab es kürzlich auch irgendwie, hat Erdogan, das heißt kürzlich, das ist ja auch wieder ein Jahr her, hat Erdogan alle aufgefordert, ihre Devisen bei der Bank abzugeben und sowas alles. Das heißt, dem schwindet immer stärker das Vertrauen. Und durch so eine Zinserhöhung, wie sie jetzt gemacht haben, kann es passieren, dass das Ganze sich stabilisiert. Könnte allerdings auch sein, dass es zu spät ist und dass Erdogan jetzt dieser ganze Scheiß um die Ohren fliegt, weil die Pandemie kostet auch Geld. Und auch das muss der irgendwo hernehmen. So. Also es ist schon ganz interessant. Also hatte ich ja eben erzählt, die haben einen Leitzins um 5% angehoben. Das Geld kostet da jetzt 15%. So was halt für die Banken interessanter ist, dir zu sagen, Katrin, hier, wir zahlen dir 13%, wenn du deine Kohle da lässt. Also mir schon. Das heißt, wenn ich wüsste, also wenn ich genug Spielgeld hätte und irgendwie wüsste, wie ich das mache, bin ich zu faul, mich einzulesen eigentlich nur, dann würde ich jetzt so mit türkischer Lira rumspielen, glaube ich. Also so Tagesgeldkonto bei einer türkischen Bank oder sowas. Aber wahrscheinlich muss man dafür türkisch können, weil die Webseiten alle auf türkisch sind.
Vielleicht kann der dabei auch die Helle helfen. Sie sagen, ja.
Oder sie macht türkische Freundin-Scam. Ja, schick mir einfach mal 1.000 Euro. Dann
wenn sie schlau ist, macht sie das. Von der Türkei kommen wir nach Aserbaidschan, beziehungsweise, ja, das ist relativ naheliegend, weil die Türkei ja der Partner von Aserbaidschan ist in diesem sogenannten Bergkarabach-Konflikt. Ja,
wie könnte die Türkei auch Partner von Armenien sein? Ne?
Ja, das wäre schwierig, das ist aber eine andere Geschichte. Und ich habe ja, wie versprochen, mit Azuge Bulayeva diese Woche eine Sendung aufgezeichnet über diesen Konflikt dort. Die ist aserbaidschanische Journalistin, lebt aber tatsächlich auch im Exil in Istanbul. Was daran liegt, dass sie also Aserbaidschan ist, ich sag's mal, jetzt nicht der Hort an Demokratie und Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und so weiter.
Aber das finde ich an der Türkei auch wieder so das Faszinierende. Die Türkei ist auch nicht der Hort von Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschenrechten und alles Mögliche. Aber trotzdem kannst du als Journalist aus einem Land, in dem es scheiße ist, in der Türkei
besser leben.
Unbehelligt leben. Es ist schon ein sehr faszinierender Staat. Ich habe oft den Verdacht, dass die Türkei unregierbar ist.
Gerade aber auch, sie lebt in Istanbul. Istanbul ist auch nicht Türkei, muss man auch noch mal sagen.
Wer in Berlin lebt, lebt auch nicht unbedingt in Deutschland, sondern in einer sehr bizarren Variante von Deutschland.
Jedenfalls, die ganze Sendung ist bereits auch im Feed, ist eine Bonus-Episode im Feed, ist allerdings auf Englisch und ich habe versprochen, dass ich die wichtigsten Punkte hier nochmal aufgreife. Und jetzt gab es ja auch, seitdem wir das letzte Mal ausführlicher drüber gesprochen, du hattest so einen kleinen Erklärbär-Beitrag dazu gemacht, gab es inzwischen einen Deal zwischen den beiden Ländern, also Aserbaidschan und Armenien, der maßgeblich auf Initiative Russlands vorangebracht wurde. Mhm. Also Russland hat gesagt, so, jetzt machen wir das so. Und tatsächlich haben auch beide unterschrieben. Zur Erinnerung, also Russland steht an der Seite Armeniens, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen.
Russland verkauft Waffen an beide. So.
Ja, auch das, aber die Aserbaidschanis bekommen schon noch mehr von den Türken. Also es ist auch tatsächlich...
Schutzmacht. Russland ist Armeniens Schutzmacht,
ist das Wort.
Verkauft aber an beide Waffen, weil, hey, gutes Geschäft, ich meine,
kannst
du machen, ne?
Ja, wobei das Geschäft jetzt erstmal vorbei ist, weil tatsächlich also diese Waffenruhe oder die Vereinbarung darüber, dass jetzt die Waffen niedergelegt werden, ist vom 9. November und es ist inzwischen immer noch stabil, also mehr oder
weniger
stabil.
Ja, aber aufrüsten kann man ja trotzdem schon mal prophylaktisch.
Ja, aber anscheinend ist die Sache jetzt erstmal geklärt und das finde ich insofern ganz interessant, weil wir sprechen hier von einem Konflikt, der ist fast 30 Jahre alt gewesen. Also die erste große Eskalation war 1994. Mhm. Und dann die letzte große Eskalation war 2016 und jetzt ist es dieses Jahr eben wieder so aufgeflammt, wo auch so einige Analysten gesagt haben, das wäre es auch nicht, wenn nicht die Türkei zusammen mit Aserbaidschan da jetzt nochmal richtig Energie reingegeben hätten, also was auch gerade Waffen angeht. Und sie waren sich wahrscheinlich auch relativ siegesgewiss, also sonst wären sie da jetzt nicht so vorgegangen. Und tatsächlich war auch Armenien total unterausgestattet durch Russland am Ende.
Das jetzt durch nicht genug Geld, das sie den Russen hätten geben können, um bessere Waffen zu kriegen.
Also so läuft es ja. Natürlich. Und deswegen ist jetzt auch Aserbaidschan, also man könnte, ich habe also gefragt, würde man jetzt schon sagen, dass Aserbaidschan der Sieger ist, oder? Und sie so, ja, kann man schon so sagen. Deswegen sind in Baku, was die Hauptstadt von Aserbaidschan ist, die Leute jubelnd auf die Straße gegangen. Und in Jerewan, was die Hauptstadt von Armenien ist, sind sie protestierend auf die Straße gegangen, gegen die Regierung protestiert, dass sie überhaupt diesem Frieden sozusagen zugestimmt haben. Mhm. Und die müssen jetzt auch, also der Deal beinhaltet, dass die Armenier aus vielen Städten und Gebieten, die sie aber selber, also das habe ich jetzt auch nochmal gelernt, weil ich dachte halt so, ja toll, die Armenier sind jetzt sozusagen so fallen gelassen worden durch Russland und müssen jetzt zurückstecken oder sind halt erpresst worden, dass sie da jetzt ihre Gebiete aufgeben. Und es gab dann auch Berichte in den Medien, dass sie ihre Häuser angezündet haben, bevor sie gegangen sind, dass sie auch sehr verzweifelt sind und auch nicht wissen, wohin und so weiter. Also meine Sympathien waren jetzt spontan erstmal bei den Armeniern, aber Asu meinte so, nein, also das sind schon auch Gebiete, die Armenier dann halt vor Jahren oder in den vergangenen Kriegen selber den Aserbaidschanis weggenommen haben und zwar auch blutig und mit viel Gewalt. Also es ist jetzt nicht so, dass die so die Armen und die Netten in diesem Konflikt
sind. Ich erinnere mich, wir hatten auch ein Korrespondentengespräch, auch zu einer Kollegin vom, ich glaube, Westdeutschen Rundfunk, die seit 10 Jahren diesen Konflikt beobachtet. Und die habe ich auch gefragt, sag mal, weiß eigentlich noch irgendjemand, also dieser Konflikt ist ja sehr alt, ist ja 100 Jahre alt.
Ja.
Weiß überhaupt noch jemand, warum die sich die Köpfe einschlagen oder machen die das halt einfach so, weil es Tradition ist? Ich weiß nicht mehr genau, wie meine Frage, sie sagte, ja, im Grunde ist das Problem, es geht eigentlich um gar nichts mehr. Es geht nur noch ums Prinzip. Wer hat Recht, wer ist schuld, wer muss wem verzeihen, wer hat wem den Kopf eingeschlagen, dann das ist...
Und genau dieser Prozess, und das ist das sozusagen dieses große Fragezeichen. Ja. Also jetzt die Aserbaidschanis bekommen die Region zurück. Das Ganze ist erstmal ruhig. Es soll auch, das ist dann das Zugeständnis, was die aserbaidschanische Seite gemacht hat, es sollen russische Friedenstruppen vor Ort sein.
Die türkische wollen aber auch vor Ort sein.
Genau, ne? Dann hat die Türkei gleich gesagt, dann wollen wir aber auch.
Wir wollen hier hegemon sein.
Ja, genau. Also das geht jetzt noch so ein bisschen weiter. Und was eigentlich das große Versagen, das war so die Quintessenz in unserem Gespräch, das große Versagen liegt tatsächlich bei sowas wie der EU. Weil, letztendlich haben sie... mehr oder weniger zugeschaut. Also sie haben sich nicht.
Was hätten wir denn machen sollen?
Naja, es gab schon, also es gibt diese Minsker Gruppe bei der OSZE, die sich unter anderem eben auch um Aserbaidschan und Armenien beziehungsweise eben Bergkarabach gekümmert hat, eine lange Zeit, aber da ist das Engagement halt deutlich zurückgegangen, sodass jetzt quasi so ein einerseits ein Vakuum entstanden ist. Dann gab es noch ein weiteres Problem, Präsident Donald Trump, der halt eigentlich früher sich in solche Sachen auch stärker eingemischt hat, aber natürlich auch zurückgezogen hat aus internationalen Konflikten, sodass, das Machtvakuum, was sozusagen die westlichen Mächte hinterlassen haben, das wurde jetzt durch die Türkei und Russland gefüllt und jetzt haben die das eben unter sich aufgeteilt. Und Ja, ob das
aber,
jetzt.
Aber das ist halt auch, das wäre ja dann eigentlich im Umkehrschluss ein Plädoyer dafür, dass wir mehr geostrategische Politik machen im Sinne Horst Köhlers, dass die Bundeswehr auch die deutschen Handelswege sichert und so.
Auch da geht es ja auch.
Keine Lösung sein,
ja,
oder?
Tatsächlich geht es da auch viel drum, also Handelswege frei zu kriegen.
Klar, darum geht es.
Und ja, das ist also so ein bisschen die Quintessenz. Ansonsten stellt ASU noch ihr Projekt vor. Die hat vom Open Technology Fund eine Förderung bekommen für ein Projekt, wo sie, da sind wir beim Thema Aserbaidschan auch nicht so die lupenreine Demokratie, weil die machen massiv, sperren die Seiten im Internet. Und zwar interessanterweise so Seiten von Friedensaktivisten, ja, Journalisten und so.
Ja, alles, was nicht konform ist, das ist, ja.
Genau, da hat sie so eine Watch-Seite, Aserbaidschan, Internet Watch heißt die, und da dokumentieren die das alles und sind aber auch eine Anlaufstelle für diese JournalistInnen und Organisationen, die da eben gesperrt werden.
Wo du sagst, Handelswege, eine tolle Sache an Corona, jetzt sag ich doch Corona, eine tolle Sache an Corona ist ja, dass die Globalisierung zurückgedreht wird.
Ja.
Was sie nicht wird.
Nein, überhaupt nicht. Also,
es haben nämlich am Sonntag 15 asiatisch-pazifische Staaten das größte Freihandelsabkommen der Welt abgeschlossen. Wenn du so die Expertenkommentare liest, sagen die, das ist jetzt lange nicht so ein krasses Freihandelsabkommen wie die Europäische Union. Also die haben noch nicht komplett, also wir haben ja hier Freizügigkeit von alles, das haben die da noch nicht, aber immerhin. China waren dabei, die ASEAN-Staaten waren dabei, das sind 10 Länder, unter anderem Indonesien, Thailand, Philippinen und so. Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland.
Mhm.
Das ist schon mal sehr interessant, was das für eine Zusammensetzung von Ländern auch ist, wo du eigentlich sagen willst, Moment mal, Australien, Neuseeland, Japan machen mit China ein Freihandelsabkommen. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen hätte ich damit vielleicht nicht ganz so gerechnet. Das ist auch schon, die Verhandlungen sind 8 Jahre alt, das konnte man dann auch schon sehen, aber trotzdem, ganz interessant. Es lebt in dieser Region ein Drittel der Weltbevölkerung. 2,2 Milliarden Menschen sind davon betroffen. 30% des gesamten Welthandels macht diese Region aus. Und das ist mehr, also es ist eine größere Freihandelsregion als die EU oder Kanada, USA, Mexiko. Also es ist noch größer als das. Und ich habe jede Menge Sachen gelesen und so ein paar Zitate. Also das ein schönes Zitat war: Mit diesem Abkommen wird Asien von der Fabrik der Welt zum Markt der Welt.
Ja.
Und da kriegen wir jetzt ein Problem.
Mhm.
Also zumindest ansatzweise ein Problem. Die EU, also wir leben ja im Wesentlichen vom Export. Klar, wir exportieren natürlich auch nach Frankreich, Spanien und so weiter. Aber gerade so für die Bundesrepublik, du kannst halt nicht einfach mal in diese Freihandelszone exportieren und alles ist toll. Das ist analog zum Brexit-Streit gerade. Ja, also die Briten hätten gerne ungehinderten Zugang zu unserem Markt und könnten dann da alles reinkloppen, was irgendwie einmal in Briten von einem Zollbeamten angeatmet worden ist. So, du kannst dich einfach dahin importieren und nimmst dann an dieser riesigen Freihandelszone teil. Das funktioniert nicht. Du musst deine Produktion in diese Freihandelszone verlagern. Kannst du machen, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst sofort in Thailand investieren, Fabrik hochziehen, alles kein Ding. Damit schiebst du aber auch die Arbeitsplätze da hinten hin. Ja?
Mhm.
Alles, was du in dieser Freihandelszone produzierst du halt nicht hier. Und jetzt hat Europa im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Du kannst mit diesem Abkommen, wie heißt es, RCEP, RCEP, du kannst mitmachen, du kannst versuchen, da irgendwie reinzukommen, irgendwie mit deiner Freihandelszone, mit denen ein Freihandelsabkommen abschließen oder eine große Freihandelszone draus machen. Da kriegst du dann ein noch größeres Problem, nämlich sowas wie Umwelt- und Sozialstandards in der Europäischen Union, die gelten da nicht. Ja, da musst du dann halt gucken, was beschränkst du denn trotzdem? Ja, also sie haben 90% Zölle werden abgebaut, sehr viele Handelshemmnisse, aber nichtsdestotrotz wird Australien, Neuseeland wird bestimmte Dinge aus irgendwelchen südostasiatischen Staaten sicherlich nicht einfach so importieren und auch nicht so einfach dahin exportieren können.
Ja,
und so,
ja.
China produziert Kohle, Australien auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da irgendwelche nochmal Quoten ausgemacht haben und sowas. Ich habe da jetzt wirklich nicht genau reingeguckt. Ich fand das nur ganz interessant, diese einfach die schiere Größe dieser Freihandelszone, die dann sich im Grunde auch so ein bisschen so verhalten kann, wie die USA ja versuchen, sich zu verhalten. Die USA genügen ja im Prinzip ökonomisch sich selbst.
Mhm.
Ja, die produzieren selber genug Brennstoffe, die produzieren selber genug Maschinen, was die Amis nicht können. Ja gut, Maschinenbau sind die nicht wirklich gut drin, vor allen Dingen auch Feinmaschinen. Also je feinmechanischer es wird, desto mehr grobe Fäustlinge haben die Amis. Aber selbst das wäre ein Know-how, das du über, weiß ich nicht, ein Jahrzehnt aufbauen könntest oder so. Hm. Und das könnte in dieser Freihandelszone sehr, sehr gut funktionieren, dass sie da einfach irgendwann sagen, ja, klar könnt ihr mit uns handeln, aber halt zu unseren Bedingungen, weil wir haben euch nicht nötig. Ist ein bisschen wie mit UK gerade so. Haben wir eigentlich auch nicht nötig, aber man will es denen ja auch nicht antun. Und ja, was solche Abkommen ja bisher immer gebracht haben, das ist eigentlich das Interessante, ist ein Wohlstandsgewinn für alle Beteiligten. Hm. Also nicht für jeden, aber für alle. Unterschied, ne?
Also ja, also nicht für jeden in dieser einzelnen Gesellschaft.
Nicht jeder hat auf einmal mehr Geld in der Tasche, aber die Gesellschaften haben einen größeren Wohlstand.
BIP oder was weiß ich.
Vielleicht mal eine Straße mehr oder irgendwas. Einige werden reicher, andere werden ärmer. Das ist leider immer so.
Genau.
Aber insgesamt gibt es mehr Wohlstand. 200 Milliarden Euro prognostizieren sie für dieses Ding.
In welchem Zeitraum?
Oh, da habe ich jetzt nicht geguckt. da habe ich jetzt wirklich nicht geguckt. Was aber wichtig ist, um diesen Wohlstandsgewinn zu haben, ist, man muss dabei sein. Und wer überhaupt nirgendwo dabei ist, habe ich gerade schon erwähnt, das sind die USA unter Donald Trump. Jetzt kommt der Treppenwitz. Treppenwitz TPP. Wir erinnern uns, es gab mal das Trans-Pacific Partnership. Das sollte ein Handelsabkommen sein. Unter anderem mit den ASEAN-Staaten, mit noch ein paar anderen Staaten da hinten. Sie wollten einfach hinten über den Pazifik Freihandelszone machen und die Chinesen rauslassen. Dann hat Donald Trump seinen kleinen, schlaffen Schwanz ausgepackt und gesagt, nee, China ist böse, China. Hat sich aus diesem TPP-Ding sie zurückgezogen. Daraufhin haben die Chinesen gesagt, och, ihr habt da einen Platz am Tisch frei. Können wir den? Und jetzt sind die Chinesen da mit dem Boot und die USA sind raus. Das ist, finde ich, eigentlich schon mal ganz witzig. Und währenddessen, und das fand ich auch noch mal ganz interessant, verkauft China fröhlich Staatsanleihen, also US-Staatsanleihen. Was ich irgendwie ein bisschen seltsam finde, weil eigentlich macht man das nur, wenn man davon ausgeht, dass sie ihre Schulden bald nicht mehr bezahlen können oder wollen. Und eine andere Theorie will mir nicht einfallen, warum die das machen könnten.
Oh. Armer Joe Biden.
Nee, eigentlich weiß ich nicht. Also das ist, also solange es Käufer für diese Staatsanleihen gibt, ist es ja kein Problem.
Okay, aber
vielleicht hat aus der Hörerschaft irgendjemand da. Kann natürlich auch sein, weil die haben über eine Billion in Staatsanleihen. US-Staatsanleihen ist der größte Gläubiger, ich glaube, nach der Federal Reserve Bank. Was natürlich auch für dich ein Problem ist, ne? Weil wenn die USA sagen, wir zahlen jetzt unsere Schulden nicht mehr, dann hast du auf einmal ein sehr großes Loch in deinem Haushalt. Und das ist was Donald Trump ja durchaus zuzutrauen wäre, dass er sagt, nö, wir zahlen jetzt die Staatsanleihen nur noch zurück, wenn du Amerikaner bist. Und noch mehr Globalisierung.
Yay!
Die Woche gab es dann auch noch einen APEC-Gipfel. APEC sind die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft. Das ist so ein bisschen sowas wie eine rudimentär EU, so eine frühe europäische Wirtschaftsgemeinschaft, so was ist das. Und da hat Xi Jinping gesagt, wir wollen den freien Handel vorantreiben. Wir sind gegen Protektionismus, gegen Abschottung, gegen eine Entkopplung der Volkswirtschaften. Wir wollen Freihandelsabkommen mit weiteren Ländern unterzeichnen. Wir wollen die riesengroße chinesische Volkswirtschaft offen halten. Offenheit ermöglicht es, einem Land voranzukommen, während die Abschottung es aufhält. Juhu, Donald. wir werden die Zölle und die behördlichen Kontrollen weiter senken, die Importe von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen aus allen Ländern ausweiten. Sein Land strebe ein qualitativ hochwertigeres Wachstum an. Gucken, was das bedeutet. Also die sind ja jetzt auch recht bekannt dafür, dass sie sagen, na ja, ihr dürft in unserer Freihandelszone produzieren, aber dafür gehen die Patente auch in Kopie an uns. Ist ja auch so ein bisschen so ein Problem, was die Europäische Union mit den Chinesen hat. Dass da im Grunde ein Patentklau unter dem Deckmantel der Joint Ventures stattfindet. Weshalb auch viele europäische Unternehmen nicht nach China gehen wollen.
Ja, weil gerade auch viele Deutsche,
da gibt es mal irgendwo
eine Reportage darüber.
Genau.
Ja, wo du gerade beim Handeln bist, ich habe dir diese Woche irgendwann eine Nachricht geschrieben, dass ich sehr verblüfft festgestellt habe, es ist Dienstagmorgen und ich habe gerade mal meine ETFs sortiert.
Ja.
Und ich weiß, dass wir ein paar Hörerinnen und Hörer haben, die sich auch dafür interessieren, faire ETFs oder eben grüne ETFs oder
Grünere,
wie auch immer man es nennen möchte. Da hatte ich irgendwann mal drüber gesprochen, dass ich total froh wäre, wenn es das gäbe, aber damals gab es das nicht oder zumindest. Nee, ich glaube, damals gab es das tatsächlich auch noch gar nicht so.
Also
nee,
und dann so gab es letztes Jahr irgendwann eine Ankündigung für diese ESG, für diesen ESG-Index. Wie heißt es denn? Dingsbums Sustainability, bla Index.
Ja.
Genau. Da gab es eine Ankündigung und dann hat man irgendwie ewig nichts gehört. So, ja.
Genau. Und da hat sich jetzt echt vieles getan. Also es gibt mehrere ETFs, die sich Sustainability auf die Fahne schreiben, die sich vielleicht auch Fair oder sowas auf die Fahne schreiben. Also das meistens ist Sustainability das Wort, nach dem man da suchen muss. Und da hatte ich mal tatsächlich mir einen einfach auf gut Glück so. Also ich hatte so mich ein bisschen eingelesen bei verschiedenen Finanzportalen und habe dann gedacht, gut, ich nehme jetzt den. Man kauft aber immer auch irgendwas mit, was halt doch scheiße ist. Also entweder Waffen oder Atomkraft, da hat man so ein bisschen die Wahl. Also ich finde, ich spitze das jetzt zu.
Ja, aber was nimmst du, wenn du die Wahl hast?
Ja, natürlich Atomkraft. Okay. Ich bin halt komplett gegen Waffen. Aber trotzdem, also so, ich spitze es jetzt total zu, so krass ist es auch wieder nicht. Aber trotzdem, du kaufst immer noch ein bisschen was, was du nicht möchtest. Also, oder du kaufst dann halt vielleicht eine Firma, die schon noch dem Klima schadet, aber nicht mehr so doll wie die anderen. Und das gilt dann aber auch schon als sustainable, oder? Also es ist halt nicht so ganz super gewesen. Und es gibt jetzt eine Seite für alle, die sich da so ein bisschen einhacken wollen und die nicht wissen, welchen ETF kann ich denn nehmen? Und die Seite heißt fairefonds.info, also faire-fonds.info. Und da kann man dann einfach so diese Nummer, wie heißt die? Du weißt das.
WKN.
Die WKN oder diese andere Nummer.
ISIN.
Ja, die kannst du dann einfach da reinkopieren. Also es ist quasi so ein Tool, da kopiert man die rein. Und dann sagen die dir, wie viel Prozent von nicht nachhaltig, nicht sozial. Also die deklinieren das auch genau aus. Was verstehen sie unter fair?
Du kannst sowieso nicht gewinnen, also gucken wir jetzt, womit du am wenigsten verlierst.
Genau.
Ah, sehr schön.
Und da habe ich dann diese Woche nämlich einfach verglichen und habe so meine verschiedensten also meinen, den ich schon hatte, habe ich eingegeben, festgestellt, 21% ist ja jetzt nicht wenig, ne?
Wie heißt die Adresse? Ich muss noch mal gucken.
faire-fonds.info. Dann habe ich ein paar andere noch rausgesucht gehabt und habe dann den genommen, der 14% hat, was ja schon mal besser ist als 21%. Mhm. Böse Firmen nenne ich es jetzt in Anführungszeichen, aber letztendlich kann man es wahrscheinlich auch tatsächlich so nennen. Genau, und die haben auch so ein bisschen auch Hintergrundbeiträge in ihrem Blog zum Thema nachhaltige ETFs, also wie viel Greenwashing ist das eigentlich? Und aber eigentlich...
Guckt, wer da diese Seite anbietet? Ich finde ja immer... interessant, mit wem man es da zu tun hat.
Ich guck mal, also wir haben einmal Unterstützung von Brot für die Welt, ist irgendwie mit dabei und im Impressum steht Fair Finance e.V. in der Schönhauser Allee.
Schönhauser Allee in Berlin. Klingt, als hätte da jemand einen e.V. gegründet an seinem Küchentisch. Aber okay, wenn die Infos taugen, ist es ja okay. Aber trotzdem, ich finde es immer ganz interessant sonst so.
Ja, also da kann man sich mal so ein bisschen durchlesen auch natürlich. Mhm. Die Methodik haben sie auch erklärt, wie sie das machen. Also welche Kriterien sie eben anwenden, um zu sagen, das ist jetzt nicht mehr okay für uns. So. Also verschiedene Siegel gibt es ja eh. Aber sie gucken eben auch, gibt es Beteiligung in bestimmten Rohstoffen? Also wenn jetzt eine Firma mit Kohle oder Öl was zu tun hat, dann würde die eben negativ bewertet werden. Das fand ich sehr, sehr praktisch und wie gesagt, habe dann gleich
gewechselt. Jetzt musst du natürlich hier noch eine Anlageempfehlung abgeben, damit alle dich hinterher verklagen können, wenn sie in die Hose gehen.
Das mache ich mit Sicherheit nicht, aber genau deswegen, diese Seite kann man ja mal schauen.
Ich habe hier eine Anlageempfehlung mitgebracht. Das ist ja deine Firma, die verklagt wird. Wir gucken kurz nach Großbritannien und reden nicht über den Brexit, obwohl irgendwann komme ich da vielleicht doch noch. Denn mal gucken, ob ich noch einen Dreh zum Brexit kriege. Ja, ich habe gerade einen Dreh gefunden. Großbritannien hat ja verboten den Verkauf neuer Benzin- oder Dieselmotoren bis 2035, also ab 2035. Das haben sie jetzt vorgezogen. Also Boris Johnson hat gesagt, wir ziehen das jetzt vor, ab 2030 darfst du keine Verbrenner mehr kaufen. Also werden hier keine Verbrenner mehr verkauft. Bis 2035 dürfen noch Hybrid-Fahrzeuge, also diese Augenwischerei, verkauft werden.
Ja, aber immerhin, das ist schon mal...
Es ist eine Ansage. Und wenn die deutsche Automobilindustrie nicht 20 Jahre lang verkackt hätte, könnten wir solche Ansagen auch machen. Können wir aber nicht, weil sonst bleibt nur Volkswagen übrig.
War nicht diese Woche auch wieder ein Autogipfel?
Ja, diese Woche war Autogipfel, da komme ich auch gleich zu. Der Autogipfel hat übrigens nochmal 3 Milliarden losgemacht. Abwrackprämie für LKW und die Prämie für Hybridfahrzeuge, Plug-in-Hybride, ist in Deutschland verlängert worden. Wo ich auch dachte so, ach, das ist alles so lächerlich. Aber ich habe dann auch gedacht, vielleicht brauchen wir genau, also ich kenne genau eine Person, die so einen Plug-in-Hybriden hat und braucht. Das ist jemand, jetzt mittlerweile braucht er auch nicht, weil er fährt nicht mehr so viel in Deutschland durch die Gegend. Aber das ist so der klassische Handlungsreisende, ja. Ist viel im Nahbereich unterwegs. Baumarkt einkaufen, tralala, immer so 10, 15 Kilometer.
Klar, das
ist fährst du dann mit den Elektromotoren, hat aber dann eben auch alle drei oder alle zwei Wochen mal einen größeren Job 700 Kilometer entfernt oder 400
Kilometer.
Dann
ist es eigentlich perfekt, ja.
Für sowas ist es super, wobei ich da auch sagen würde, kauf dir ein Elektroauto und miet dir einen Verbrenner für die weiten Fahrten, weil du natürlich, wenn du so einen Plug-in-Hybriden hast, hast du auch zwei Systeme, die du warten musst. Du hast halt nicht nur ein Auto, sondern du hast zwei Autos.
Ja, dass sich dann mehr lohnt.
Aber gut, vielleicht braucht man das wirklich, um Karl-Heinz die Reichweitenangst zu nehmen. Ja, aber es ist ja wirklich so dieses, nein, und was ist, wenn man mal 800 Kilometer am Stück fahren will oder muss? Und das machst du halt ein- oder zweimal im Jahr. Und ich glaube, das haben die Leute noch nicht so raus, dann zu sagen, na gut, dann lasse ich halt den Elektrowagen stehen und miete mir für drei Wochen beim Autovermieter so ein Ding.
Oder sie haben Angst, also dass es einfach zu viel Geld ist und so.
Ja, und das ist, ich will ja dann auch mein Auto haben und das ist der Deutsche und sein Auto. Das ist halt so, ne,
irgendwie. Es ist eine komplexe.
Es ist irgendwie so ein 0815 aller Weltsprodukt. Ja?
Ja.
Ich habe neulich Andreas Kessler, den Autopapst, gefragt, wo würdest du dir denn jetzt einen Neuwagen kaufen? Es ist ja im Internet, nur im Internet. Es ist ein so von vorne bis hinten durchstandardisiertes Produkt, du nimmst einfach die billigste Möglichkeit.
Ja.
So, und trotzdem sind die Leute so attached to, ne, also das, die haben ja noch nicht mal, wenn es ein Cabrio ist, könnte ich es ja noch verstehen, aber na egal. Jedenfalls hat Johnson eine grüne industrielle Revolution in Großbritannien ausgerufen. Und ich finde es immer ganz lustig, weil
wir denken,
dass oberflächlich geguckt besteht Großbritannien nur aus Brexit. Sonst nichts.
Ja, und vor allem einen Premierminister, der einen mehr an Donald Trump erinnert als alles andere.
Naja,
aber wenn man sie auf der Linie vergleicht,
ja.
Johnson und Trump, dann hast du auf der einen Seite einen kompletten Klimaleugner und auf der anderen Seite einen, der es halt wirklich ernst nimmt und wirklich auch was macht.
Oder zumindest begriffen hat, dass man damit Zukunft beschreiben kann.
Und
sagen
muss.
Wir mal so. Ja, ich weiß, ich traue Boris Johnson halt nicht. Ich weiß nicht, was der will, warum der das macht. Warum
der macht ja nicht nur das, also es war ja gleichzeitig auch noch, dass er die Windkraft ja auch ausbauen will.
Ja, genau.
Irgendwie von
was 10 ich da, auf was ich da dann vor allen Dingen auch noch mal, also keine Verbrenner mehr ab 2030.
Mhm.
Ja. Plug-in-Hybride, naja gut, klar, aber trotzdem, aber, klar, dann, ne, das ist, wenn du sowas ausrufst, dann gibt es 2029, gibt es nochmal einen Zulassungsrekord, weil alle sich nochmal Verbrenner kaufen.
So wie mit der Glühbirne da.
Ja, genau, das ist aber völlig normal.
Ja.
Das ist, das,
ja, klar.
Vespa PX dürfen seit 2017 nicht mehr neu zugelassen werden. Immer waren die Läden voll. 2016 hast du in keinem Laden mehr so ein Ding gekriegt, weil alle noch schnell eine kaufen wollten. So, also das, so geht's halt. Ist ja auch okay. Du weißt dann aber trotzdem, okay, die Leute kaufen jetzt alle noch mal wie blöd Autos. Das System Automobil, wenn es normal benutzt wird und nicht übermäßig gewartet und gepflegt wird, ist nach 8 bis 10 Jahren, ist es kaputt, dann wird es ausgetauscht. Das heißt, du hast halt 2040 sind die Dinger von der Straße. So, außer bei Liebhabern. Und das ist ja auch okay. Liebhaber sind auch bereit, das Doppelte für Benzin zu bezahlen und sowas. Da kann man alles machen.
Holger spricht hier aus Erfahrung.
Ja, natürlich spreche ich aus Erfahrung. Also das ist doch, guck mal, ich habe doch auch noch einen Verbrennerroller, einen Zweitakt-Verbrennerroller in der Garage stehen, im Trockenen, und der irgendwie 100 Kilometer im Jahr bewegt wird oder sowas. Da ist es mir doch wurscht, wenn da jetzt jemand hingeht und sagt so, ja, der Sprit dafür, aber da kommt so viel Dreck hinten raus, da kostet jetzt der Liter Benzin 5 Euro für. Sag ich, ja, dann kostet halt 5 Euro. Ich fahre sowieso nur dreimal im Jahr sonntags mit dem Ding irgendwie über die Dörfer und freue mich, dass ich so ein altes Schmuckstück habe und gut ist. Ne?
Mhm.
So. Interessant, und da bin ich wieder beim Brexit. Interessant finde ich, es gibt keine britische Automobilindustrie. Es ist nicht existent, die ist tot. Bentley, alles, was es da noch gibt, die Reste der britischen Automobilindustrie gehören dem Ausland. So, jetzt hast du Brexit. Automobil ist sehr viel Transport, Import, Export, tralala. Du weißt überhaupt nicht so genau, was geht, was passiert, was, ne, und so. Jetzt kann UK natürlich hoffen, dass die, was weiß ich, das BMW und Volkswagen und so da noch mehr Werke in Großbritannien bauen, um da Autos zu produzieren. Aber dafür ist der Markt viel zu klein. Das heißt, du musst die importieren. Das könnte teuer werden, je nachdem, wie das mit der EU sich so ausgeht. Wofür du aber keine Automobilindustrie brauchst, sind Elektroautos.
Ja, genau.
Elektroautos können kleine und mittelständische Unternehmen bauen. Die heißen auf Neudeutsch Start-up. Ja? Ich würde mich nicht wundern, wenn wir in, was weiß ich, innerhalb der nächsten 5, 6 Jahre in Großbritannien sehr viele Elektromobilitäts-KMU sehen würden. und in Großbritannien wieder eine Automobilindustrie entsteht, die aber sehr dezentral aufgestellt ist. Das fände ich eigentlich ganz spannend. Also diese,
und ich finde es halt auch deswegen ganz cool, weil wir sind nicht in der Lage dazu, sowas zu entscheiden, weil wir so ein blödes Autoland sind. Aber der Druck, der damit jetzt auch so ein bisschen aus Großbritannien kommt, ist super. Ja, klar.
Domino.
Den brauchen wir.
Ja, ja, klar. Und vor allen Dingen ist Großbritannien dann letztendlich, auch wenn die gerade total verkacken und irgendwie kein Geld mehr haben und schieß mich durch, es ist ja trotzdem ein großer Markt.
Klar.
Ja, also auch wenn ich eben gesagt habe, ja, das macht uns ja nichts aus, wenn dieser Markt verschwindet. Natürlich macht uns das was aus. Es ist nur nicht so schlimm, dass wir hier alle in Sack und Tüten oder wie das heißt gehen müssen. Aber ja, also der ist groß genug, sagen wir mal so. Und wenn die Briten sagen, wir wollen jetzt verstärkt sowas kaufen, dann gibt's halt noch zwei Firmen, die Briten beliefern können. Das sind Renault und Volkswagen.
Tja.
Und Renault ist, glaube ich, keine deutsche Firma, ne?
Nee. Stimmt. Ja, kommen wir von Großbritannien nach Australien. Und das ist ein Thema, das uns die Scham diese Woche mitgebracht hat.
Commonwealth.
Ja, ich habe echt nicht gewusst, dass das quasi immer noch zur Krone so ein Stück weit zumindest gehört. Sind
alle die kannst du immer dann fragen, so wer ist auf deinen Geldschein? Und,
stimmt, ja.
Sind die Queen. Kanada ja auch.
Stimmt, ja. Genau, also Australien hat diese Woche Negativschlagzeilen gemacht, und zwar, weil es einen Bericht gab aus Australien über etwas, was schon ein bisschen zurückliegt, nämlich was australische Soldaten und Soldatinnen in Afghanistan gemacht haben.
Ja, wir reden ja hierzulande schon seit längerem, irgendwie gefühlt seit immer, über Polizei und Bundeswehr, also was sie dürfen, wer sie sind, wie viele von ihnen, wie gewaltbereit sind und so weiter und so fort. Und genau diese Diskussion haben natürlich andere Länder auch. Und Australien hat sich eben diese und weitere Fragen auch gestellt, auch weil oder vielleicht trotz des großen Ansehens des Militärs in der Bevölkerung. Wie du schon sagst, es gab eben so eine Studie, die letzte Woche, vor ein paar Tagen dann endlich veröffentlicht wurde. Eine Studie, die sich damit befasste, was die insgesamt 26.000 SoldatInnen, die seit 2002 von Australien nach Afghanistan geschickt wurden, dort denn so gemacht hatten. Sie wurden dorthin geschickt, so hieß es dann offiziell natürlich, um die afghanischen Streitkräfte eigentlich so zu trainieren, damit sie den Taliban die Stirn bieten können. Aber irgendwie über die Zeit wurden sie immer öfter im Kampf sozusagen aktiviert oder eingesetzt, also gegen die Taliban. Man hatte also in Australien 4 Jahre lang auf dieses Ergebnis dieser Studie gewartet. Und das Ergebnis war erschreckend. Denn 25 australische SoldatInnen hätten 39 unschuldige Menschen getötet. Sprich, das sind Menschen gewesen, die Gefangene waren, das sind Menschen, Bauern und Bäuerinnen oder auch eben ZivilistInnen in Afghanistan. Und das nicht letztes Jahr, sondern eben in den Jahren, in denen sie dort eingesetzt waren, bis 2016. 19 von ihnen werden jetzt auf jeden Fall angeklagt, also das Ganze geht weiter an die größere Instanz. Und das Erschreckende, wirklich das Erschreckende an diesem Ergebnis ist, sie haben sie nicht nur getötet, also sie haben sie, sagen wir es mal so, sie haben sie nicht getötet, weil diese Menschen im Eifer des Gefechts beispielsweise in Schusslinie geraten sind, ja, unverschuldet, sondern nein, diese Tötungen waren tatsächlich Teil eines Rituals, was schon. Also das Morden war für diese SoldatInnen sozusagen wie so eine Art Sport geworden, vor allem für Junior-SoldatInnen. Sie sollten so ihren ersten Kill, also sprich ihren ersten Mord begehen, um im sogenannten Club akzeptiert zu werden. Kurz gesagt, Australiens SoldatInnen haben Kriegsverbrechen begangen. Die Studie war ziemlich umfassend, also mehr als 400 Zeugen und Zeuginnen wurden befragt und man hat noch viel, viel mehr herausgefunden, nämlich auch, dass es eine Art, es gibt eine Kriegerkultur unter den Soldatinnen in Australien. Die Ergebnisse wiesen eben auf schwerste Verstöße hinsichtlich militärischen Verhaltens und überhaupt professioneller Werte hin. Also, dass überhaupt diese grausamen Sachen gemacht werden konnten. Und dass dann niemand darauf geschaut hat und gesagt hat, dieses First-Kill-Prinzip bei euch, ich glaube, das ist vielleicht doch nicht ganz gut. Sie hätten zum Beispiel auch absichtlich Waffen neben afghanischen Opfern platziert, um ihre Taten auch zu kaschieren. Also noch viel, viel mehr. Also ich glaube, die offizielle Version des Dokumentes, das veröffentlicht wurde, das ist sehr, also so wie die australischen Medien sagen, das ist anscheinend sehr redigiert worden, also sehr auch vieles kaschiert worden, vieles auch nicht genannt worden, weil es so grausam ist, aber so viel genannt, dass eben genau das Ergebnis auch gerade sehr, sehr viele erschüttert. Also ein ziemlich deprimierendes nationales Gespräch, das man jetzt so seit ein paar Tagen in Australien führt. Premierminister Scott Morrison hat sich auch bei der Bevölkerung offiziell entschuldigt, dass man sowas zugelassen hatte, dass das internationale Image der Streitkräfte nun so gestört sei. Er hätte selbstverständlich auch vorher Afghanistans Präsident Ashraf Ghani angerufen und seine Trauer bekundet. Die wiederum finden, man kann diese Gräueltat natürlich nie und nimmer vergeben, aber dass diese Studie ein wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit wäre. Und was sehr, sehr interessant war, es war eine Frau, die die Forschung zu der Studie durchgeführt hatte, also die eigentliche Forschung, die Interviews. Sie heißt Samantha Crumpwowitz und sie meinte auch, dass sie sehr oft und sehr, sehr aggressiv in den letzten Jahren dafür angefeindet worden sei. Teilweise waren die Angriffe gegen sie auch super frauenfeindlicher Natur. Also sie wäre dafür kritisiert worden, dass sie diese Studie aus der Sicht einer Frau erstens und aus der Sicht einer Zivilistin schreiben würde und dass sie eben nationale Verteidigung eben feminisieren würde, ja, was auch immer das bedeuten mag. Ich weiß ja nicht, ob sich einige daran erinnern, aber erst zu Beginn des Jahres hat der Internationale Strafgerichtshof vermeintliche Kriegsverbrechen auch von anderen Ländern untersucht. Also zum Beispiel jetzt vor allem jetzt die von den amerikanischen Streitkräften und weiteren Akteuren, wie zum Beispiel die afghanischen Streitkräfte oder die Taliban, in diesem Afghanistan-Konflikt begangen wurden. Und seit 2016 gibt es ja auch einen Report vom Internationalen Strafgerichtshof, der nämlich behauptet, ja, das US-Militär hätte dort viel und oft gefoltert. Und ja, die afghanische Regierung auch und die Taliban sowieso. Und in Großbritannien machen sie sich auch gerade Gedanken darüber, ob sie vielleicht ähnlichen Behauptungen wirklich auch gründlich nachgegangen sind. Also das Ganze hat so ein bisschen, also seit diesem Afghanistan-Einsatz gibt es überall dieses Gespräch, was haben wir dort gemacht und wie viel Schuld wollen wir uns eingestehen. Heute sind um die 1550 australischen Soldaten in Afghanistan stationiert und sie sind dort, offiziell heißt es, um den Frieden zu halten. Und unsere deutsche Bundeswehr ist auch dort vertreten, auch nicht so wenige. Also wir sind, das letzte Mal, als ich geguckt habe, war 1300 SoldatInnen. Die sind dort in einem Ausbildungseinsatz in Afghanistan beteiligt. Was für mich sehr bemerkenswert war in dieser Nachricht, war, dass die Australier da so offen auf diese Wunde drücken. Das ist etwas total Wichtiges. Diese Fähigkeit zur Selbstkritik, die ist etwas, worüber wir gerne viel öfter sprechen könnten und sollen in Deutschland. Also es ist schon traurig, dass ich das heute eigentlich ein bisschen lobe. Aber ich glaube, ich tue das, weil ich mit Herrn Seehofer eher eine fehlende Selbstkritik beispielsweise bei der Polizei in Sachen Rechtsextremismus ein bisschen gewohnt bin. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch eben so eine sehr offene, selbstkritische Diskussion darüber haben, was diese Streitkräfte jetzt, sei es Bundeswehr oder eben Polizei, was sie dürfen und wenn sie was falsch gemacht haben, was wir dann auch verlangen dürfen.
Ja, aber ist halt Seehofer, ne? Man darf nie vergessen, wen der zum Verfassungsschutzchef gemacht hat. Beziehungsweise geduldet hat. Gemacht hat ihn ja geduldet, sein Vorgänger. Ja. Von daher, naja. Es gibt eine Studie aus Leipzig. Und zwar ist das die Leipziger Autoritarismusstudie. Die kennen wir unter dem Namen Mitte-Studie. Mhm. Was jetzt ein bisschen irreführend ist. Die Leipziger Mitte-Studie, sie hieß bis 2016 Leipziger Mitte-Studie. Mittlerweile gibt es zwei Mitte-Studien. Eine von der Friedrich-Ebert-Stiftung zusammen mit der Uni Bielefeld. Da ist die letzte von 2019. Und es gibt halt die ältere Mittelstudie, wo also diese FES-Studie sozusagen ein Fork ist. Bielefeld guckt jetzt immer eher so auf Menschenfeindlichkeit und Leipzig eher so auf Autoritarismus. Und um Leipzig geht's jetzt. Alle zwei Jahre erheben die halt Daten zu autoritären und rechtsextremen Einstellungen. Die kommen dann immer mit so anderen Titeln raus. so catchy Titeln.
Ja, ja,
der markanteste war wahrscheinlich neulich Die enthemmte Mitte. Mhm. Gab es mal irgendwie. Gibt es dann auch immer Kritik an jeder Veröffentlichung, mhm. was ja auch gut ist, auch vor allen Dingen, wenn es in der Wissenschaftscommunity Kritik gibt. Interessanterweise kommt die Kritik an dieser Leipziger Studie fast ausschließlich von rechts oder mindestens so rechts war's. Offen. Benutzt doch gerne mal so ganz extreme Argumente, um überhaupt noch irgendeinen Punkt machen zu können. Da gab's einen sehr schönen Aufsatz mal von Jasper von Altenbockum, mhm. diesem komischen, wirren Schreiberling da von der FAZ. Das hat dann aber auch mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Das sind dann wirklich diese ganzen einschlägigen Journalisten, die dann irgendwie so ganz abseitige Argumente machen, so den einen Spezialfall raussuchen, um zu sagen, ja, nee, dann kann das ja alles gar nicht sein. Was mhm. rechts außen ja sehr gerne gemacht wird, pars pro toto, egal. Besonders amüsant dabei ist übrigens, dass ausgerechnet der Erfinder der Hufeisentheorie, Eckhard Jesse, regelmäßig diese Studie zu rechten Einstellungen kritisiert. Jesse ist Extremismusforscher, also der, ja. Mhm. Na, egal. Diesmal ist das Ding finanziert von der Heinrich Böll und der Otto Brenner Stiftung und heißt Autoritäre Dynamiken. Die ist relativ umfangreich, also das ist relativ 350, 380 Seiten oder irgendwie so.
Deswegen warst du so lange damit.
Deswegen war ich so lange weg. Der Rechtsextremismus-Fragebogen in der Studie, weil da geht es ja dann im Wesentlichen drum, guckt sich 6 Dimensionen an, zur Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur, mhm. Antisemitismus, mhm. Sozialdarwinismus und Verharmlosung des Nationalsozialismus. Jetzt nicht nur, was damals passiert ist, sondern auch halt, die gucken halt auch auf Elemente einer Neo-NS-Ideologie, wie sie es nennen. Mhm. Chauvinismus und Ausländerfeindlichkeit, also Ethnozentrismus. So, und ich fasse das jetzt mal ganz locker flockig zusammen, was in dieser Studie steht. An dieser Stelle in der Studie steht, Rechtsextremismusstelle. Rechtsextremismus ist ein ostdeutsches Problem. So. Was ich jetzt hauptsächlich gesagt habe, damit jetzt irgendwie jedem das Messer in der Hose aufgeht, der im Osten wohnt oder daherkommt. Ich kann nur animieren, die Zahlen sich im Einzelnen anzugucken. Egal, auf welcher Dimension man sich die Zahlen anguckt, es ist im Osten aber immer schlimmer als im Westen. Mhm. Also es ist nirgendwo, das ist nicht immer so, ne? Also das war auch mal andersrum an manchen Dimensionen.
Ja.
Das ist im Westen schlimmer als im Osten. Im Moment ist es im Osten überall schlimmer als im Westen.
Wo die Pandemie wahrscheinlich ihr Beitrag auch nochmal zugeleistet hat, das zu verschlimmern, könnte ich mir vorstellen.
Kommt auch sehr stark drin vor. Mm. Habe ich die Pandemie nicht so aufmerksam mir angeguckt. Interessant ist hier so Zustimmung rechtsautoritäre Diktatur. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert.
Wow.
17,1% Gesamtdeutsch, 28,9% Ost, 14,1% West. Im nationalen Interesse. Ne, das ist eigentlich faszinierend, ne? So Volksfront. Das ist, die haben Pluralismus nicht verstanden. Die haben das nicht verstanden, was wir hier haben. Ja.
Also die 28%, aber das ist.
Ja, die 17,1 bundesweit haben das nicht verstanden.
Ja. Krass.
Das stimmt, es ist also 14,1 im Westen, da würde ich ja, da kann man noch sagen, okay, das sind die Bekloppten. Mhm. Aber 28, das sind schon mehr als nur Bekloppte, ja, stimmt. Mhm. Oder im Osten wohnen nur noch Bekloppte, kann ja auch sein.
Hey, nein, es sind 72 in Ordnung.
Im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform, haben sie abgefragt.
Gott.
Was natürlich absolut dummes Zeug ist. 4,9% Gesamt, 11 Ost, 3,3 West. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Es ist so geil, also vor allen Dingen auch, ich meine, in den Fragen steht schon drin, warum
Nein.
das
ja.
Unsinn ist. Ja? Ja. Es ist nicht möglich, eine Partei als Partei die Volksgemeinschaft insgesamt zu verkörpern. Das geht gar nicht.
Ja. Aber
du kannst
das ist ja
darauf
die,
nur mit Nein antworten.
Das ist ja die faschistische Erzählung,
ja, klar.
dass es das gibt.
Genauso,
das kennzeichnet das halt.
Diktatur, ja. die bessere Staats- und natürlich nicht, vor allen Dingen nicht im nationalen Interesse. Woher soll der eine Typ denn wissen, was das nationale Interesse ist? Es kann ja nur sein Interesse sein. Wir sollten einen Führer im Deutschen zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Zum Wohle aller soll einer, das, ne? Ja, 8,6 Gesamt, 14,4 Ost, 7,1 West. Noch eine Erkenntnis, wer nicht tolerant ist, Pluralität weitgehend ablehnt und zudem Sonderrechte für bestimmte Gruppen fordert, ist auch eher bereit, sich gegen die Demokratie zu stellen. Hm. Wichtig ist bereit. An der Stelle nochmal, ich habe einmal irgendwann mal den Satz gesagt, wenn du den einen Scheiß glaubst, bist du irgendwann auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben. Damit werde ich oft falsch zitiert. Ich werde zitiert mit, wer den einen Scheiß glaubt, glaubt auch jeden anderen Scheiß. Das stimmt nicht. Du verlierst den Maßstab, mhm. Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Das heißt, du machst dich bereit, allen anderen Scheiß zu glauben. Musst es aber nicht notwendigerweise auch tun. Das ist mir wichtig an der Stelle. Sie schreiben auch nicht, alle, die sich gegen Pluralität aussprechen, sind Demokratiefeinde. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt mit intoleranten und antipluralistischen Positionen. Zentrale Bezugspunkte für rechtsextreme Einstellungen. Ablehnung von Pluralität und nativistisches Bild, das auf die Gesellschaft angelegt wird. Ich wohne schon länger hier als du. So, im Grunde. Du siehst anders aus als ich und ich wohne schon länger hier als du, ist ein sehr sicheres Zeichen dafür, dass du einen Rechtsextremen vor dir stehen hast. Oder jemand, der demnächst rechtsextrem wird. Menschen, also auch schön, Menschen, die sich offen für Verschwörungstheorien aussprechen, nehmen häufiger eine Gegenposition zur Demokratie ein. Und nicht nur zur Demokratie, wie sie gerade existiert oder zum aktuellen politischen System, sondern auch zur Demokratie an sich. Auch interessant. Generell tolerante Menschen mit Sozialvertrauen sind deutlich weniger anfällig für Verschwörungstheorien. Wir schaffen das.
Ja.
Das ist Sozialvertrauen.
Ja, genau.
Es ist echt sehr, sehr viel Lesefutter fürs Wochenende. Es ist durchgehend interessant. Ich bin ja nur wirklich Statistik-Laie. Nee, Noob. Ich verstehe Statistik nicht. So muss man das nennen. Und es ist trotzdem so gut aufgearbeitet, dass ich das sehr, sehr gut verstehe. Und sie leiten ihre Kapitel auch wirklich extrem ausschweifend ein. Also wirklich, was war denn das? Ich glaube, das Kapitel das Verschwörungsmentalität, das leiten sie ein mit Psychoanalyse und also wirklich, die kommen von ganz weit her, um dann zu sagen, aber hier und da, also es ist wirklich super, ist total spannend zu lesen. Gibt drei große Bereiche, rechtsextreme Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft, da geht es dann um Zersetzungspotenziale, AfD-Wähler, Solidarität. Gibt ein Kapitel zum Stand der Zivilgesellschaft, Gestaltung demokratischer Alltagskultur und das Kapitel autoritäre Dynamiken, darin unter anderem Antifeminismus. Was ja auch interessant ist, weil das, ne, Autoritarismus ist das Gegenteil von eins der Gegenteile von Feminismus. Und Aberglaube, Esoterik und Verschwörungsmentalität in Zeiten der Pandemie. Darin schaffen sie immerhin folgende Möglichkeit. Die Rebellion gegen Covid-19-Maßnahmen wäre keine demokratische, widerständige oder antiautoritäre, sondern lediglich eine pseudo-antiautoritäre Rebellion. Und zwar wenn esoterischer Aberglaube auf Verschwörungsmentalität trifft. Interessanterweise, das steht auch in dieser Studie, ist esoterischer Aberglaube für sich allein noch kein autoritäres Problem, auch kein demokratiegefährdendes Problem. Ganz im Gegenteil, das macht überhaupt nichts. Das ist nicht signifikant. Die haben in ihren Tabellen steht esoterischer Aberglaube und nicht signifikant. Wir sehen keinen Zusammenhang.
Das ist doch auch mal ganz gut zu wissen.
Die ESOs sind nicht das Problem, solange die ESOs nicht auf eine Demo gehen. Die ESOs haben nämlich ein Unbehagen, gehen mit diesem Unbehagen auf die Demos. Und wenn dieses geteilte Unbehagen dann, Achtung, regressiv und autoritär bearbeitet wird, dann entsteht diese Querfront und dann hat die Demokratie sehr, sehr wohl ein Problem mit den channelnden Muttis in Batikhosen, die ja immer noch gerne hergenommen werden, um so zu tun, als wäre Querdenken-Demos was anderes als Rechtsaußen. Das sind sie anscheinend nicht, in ihrer Summe auch nicht, weil die Esoteriker,
die da sind,
das wird regressiv und autoritär umgewandelt, aufgeladen. Regressiv bearbeitet kommt von Bild des regressiven Rebell. Rebellen, und ich hätte jetzt auch herholen können, wo das zitiert wird, aber in der Studie ist die Quelle angegeben, woher der kommt. Der regressive Rebell ist eigentlich der sagt, ich rebelliere zwar gegen eine Autorität, sehe dabei antiautoritär aus, mache das aber letztlich nur, um mich einer anderen Autorität unterwerfen zu können, die halt einfach irgendwie stärker ist, stärker wirkt, mir
besseres Immunsystem hat,
mir stärker aussieht. Das sind die alternativen Medien, das ist Putin, das ist Bhakti, you name it. Das sind auch alles nur Autoritäten, denen du dich dann wiederum unterwirfst, während du Merkel muss weg schreist.
Genau, du sollst denen ja auch einfach nur glauben und nicht zu viele Fragen stellen. Genau. Das merke ich auch immer wieder, es gibt so einen, mit dem ich immer mal wieder aneinander gerate mit solchen Sachen. Und wenn ich den die ganzen, in Anführungszeichen, Quellen, die er dann schickt, in Frage stelle und auseinandernehme, was ich inzwischen aufgegeben habe, weil es bringt eh nichts, dann merke ich halt, dass er wirklich einfach nur glaubt. Also das Prinzip ist, du musst denen halt einfach glauben und in Frage stellen gilt nicht. Ja.
So, was sie mit autoritärer Bearbeitung meinen, das würde jetzt wahrscheinlich nochmal eine ganze Sendung brauchen. Bitte mal selber nachlesen. Sie arbeiten da allerdings entlang eines autoritären Syndroms. das sich gleichzeitig nach innen richtet, also du als autoritärer Charakter, hier Adorno oder wo der herkam, nee, sogar Arendt, ne? Nee, Adorno, ich weiß es nicht mehr. Also du als autoritärer Charakter, aber gleichzeitig auch einen autoritären Anspruch an die Gesellschaft, also nach innen und nach außen gleichzeitig, so ein Diagramm, wo man sich das angucken kann. Das hat dann so mit so Dingen zu tun wie Konventionalismus, Aggression, Zynismus, Sexualität, Härte und so weiter. Und wie auch immer, die kommen zu dem Schluss, zu glauben, Covid-19 sei eine Verschwörung, ist laut unseren Daten nicht besonders demokratisch, rebellisch, unkonventionell oder friedlich und damit vor allem nicht per se anti-autoritär. Und weiter, die geteilten Grundüberzeugungen, nichts passiert durch Zufall, nichts ist wie es scheint und alles ist miteinander verbunden, das sind die ESOs, könnten politisch aufgeladen und im Sinne von antidemokratischen, rechtsextremen oder antisemitischen Deutungsmustern interpretiert werden.
Schön. Ich mag auch diese Mischung. Das ist ganz toll. Schnell eine gute Nachricht noch hinterher, dann haben wir es auch geschafft für heute. Und zwar haben Leute vom MIT einen Weg gefunden, Sachen völlig ohne Strom kühl zu halten. Jetzt nicht einfach den Kasten Bier in den Fluss stellen oder so, das zählt nicht. Das
wäre jetzt mein Vorschlag gewesen. Genau. Nasses Handtuch drum wickeln, in die Sonne legen.
Ja, nee. Und zwar das Vorbild dafür, was sie sich da genommen haben, ist das Kamel. Und wer vielleicht schon mal eine Decke aus Kamelflaumhaar hatte, ich empfehle das sehr, weiß, die hält nicht nur warm, wenn es sein muss, sondern die hält dich auch kühl im Sommer. Und das wissen Menschen, die zum Beispiel in Wüstenregionen leben. Die laufen dann an einem besonders heißen Tag auch gerne mal mit einem Mantel aus Kamelwolle rum, wo man so denkt, what?
Der Warum
sind
aber
die so
heute
warm
Abend.
Angezogen? Ja, ja. Genau, aber nein, es ist sinnvoll. Noch viel schlimmer ist in diesem Artikel vom MIT, den ich dazu gelesen habe, dass sie schreiben so, wir haben auch beobachten können, dass wenn man ein Kamel die Haare wegschneidet, also wenn man es wenn es geschoren wird, dann verliert es 50% mehr Flüssigkeit, als wenn es sein Fell behält.
Das ist ja lächerlich.
Und da müssen wir kurze Schweigesekunde für die armen Kamele, die für dieses Experiment geschoren wurden. Jedenfalls haben sie jetzt versucht, das
Ich google gerade Kamelflaumhaardecken, ne? Übrigens.
Super. Und,
ja, das kann sich ja keiner leisten.
Die sind super teuer. Jedenfalls haben sie jetzt versucht, das, was das Kamel im Fell hat, mit synthetischen Stoffen herzustellen. Sie nehmen da so verschiedene Gele, machen verschiedene Schichten. Ich habe das alles nicht weiter im Detail verfolgt. Das ist ja auch wurscht. Das Ergebnis ist, was zählt. Sie haben es geschafft, einen Stoff herzustellen, der dann wirklich Dinge kühl hält. Also der vielleicht in heißen Regionen eingesetzt werden könnte, um Medizin oder Impfstoffe kalt zu halten.
Moment mal, aber wie sehr kühlt das denn? Also um Medizin kühl zu halten, das ist ja dann da. Also das, der wird ja
es
jetzt
ist jetzt nicht die minus 70 Grad, die der
Ja, aber also ich wäre schon beeindruckt, wenn es irgendwie 8 oder 10 Grad dann machen würde, wenn außen also, 40 sind.
Sagen wir es mal so, es geht vor allem darum, dass Dinge, die schon kühl waren, sich nicht aufheizen.
Okay.
Also quasi ein Isolierkanteneffekt, wenn du so möchtest. Nicht wie ein Kühlschrank, dass Dinge, die warm waren, kalt werden, sondern so.
Wie eine gute Kühlkiste.
Eine gute Kühlkiste, genau, das ist eigentlich der Effekt. Und sie sagen, dann werden die Medikamente und der Impfstoff vielleicht geliefert und dann können sie länger noch benutzt werden oder verbraucht werden, ohne dass du Strom dafür brauchst, dass sie so kühl bleiben, wie sie sind. Und auch interessant, sagen sie, kann es werden für Transport von Lebensmitteln. Nicht die Kühlkette unterbrechen.
Klar, die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Und hinterher kannst du dir aus den Verpackungen eine schöne Kamelflaumhaardecke nähen.
Nein, nein, das sind Gele. Das ist nicht
schöne
kuschelig.
Dich mit du Gel
eine Geldecke dann.
Ja, oder du schmierst dich mit dem Gel ein.
Ja. Aber das ist so die gute Nachricht. Die guten Nachrichten kommen meistens aus der Wissenschaft, habe ich festgestellt.
Ja, und um den EU-Haushalt kümmern wir uns jetzt einfach mal nicht. Nee. Hätte ich jetzt auch noch ein bisschen erzählen können, aber sie haben keine Einigung erreicht. Nee, Polen und Ungarn wollen immer noch, wenn wir das Geld nicht selber kriegen, kriegt keiner was.
Ist aber so interessant. Also die meisten Kommentatoren sagen, ja, irgendwann werden Polen und Ungarn klein beigeben und das ist...
Na, es gibt auch noch ein Gerücht, es ist gerüchtelt unter anderem, dass es Überlegungen gibt, dass wenn Polen und Ungarn nicht mitmachen, machen wir die Corona-Hilfen halt einfach ohne die beiden Länder.
Ja.
Das ist technisch überhaupt kein Problem, weil die Kommission sagt, wie die Gelder verteilt werden, dann müssen die Regierungen, das ist dann der Europäische Rat.
Naja.
Europarat, also einer der beiden Räte. der muss das dann mit qualifizierter Mehrheit genehmigen.
Ja.
So. Und wenn Polen und Ungarn, wenn die restlichen Staaten sich darauf einigen, dass sie das ohne Polen und Ungarn machen, weil Polen und Ungarn Arschlöcher sind, dann, werden die wahrscheinlich auch eine qualifizierte Mehrheit hinkriegen ohne Polen und Ungarn. Also Ja.
Aha, interessant. Wir schauen uns das nächste Woche einfach in Ruhe nochmal an. Vielleicht gibt es da ja neue Nachrichten dazu. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung muss der arme Holger die Namen vorlesen, die ich ihm schicke in Form einer Tabelle, die ich von Steady runtergeladen habe. Nämlich all diejenigen, die uns beim Fanclub und bei den Ultras unterstützen, uns also jeden Monat so viel Geld in den Topf werfen, dass Holger das untermurren, aber dass er es tut, weil davon ja auch diese Sendung bezahlt wird. Und falls ihr uns auch unterstützen wollt, ihr könnt das auch auf anderem Wege tun, zum Beispiel mit Direktüberweisung auf unser Konto. Ihr findet das alles auf wochendämmerung.de und hier kommen die Ultras.
Alles ist eins außer die Null.
Dins 001.
Elegia einzigartig von Huxarien will auch mal an den Anfang.
Alexander Bonsack.
Marc Bremer.
Hans Damhorst.
Hans-Horst van Damme.
Chemi Komaldi. Sahero Balischse Safsea Kvaltitzibit. Das war georgisch.
Kvaltitzibit. Oliver Delpi.
Mathis Derjo.
Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
Die Gänse und die Anden, die waren die Musikanten. Fideralala, fideralala, fideralalala.
Markus.
Der Spatz, der kocht das Hochzeitsmahl, verzehrt die schönsten Bissen. Al fideralala, fideralala, fideralalala. Oh,
das dauert immer. Markus Dietz.
Etc., etc.
Christoph Witzel.
Andreas Freund.
Erik Fröhlich.
Adrian Hauptmann.
Katharina Hüll.
Muahahaha, ich bin deine Nemesis.
Matthias Johansen.
Arndt J. Kästner.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen.
Dominik Neise.
Robert Nieheim.
Von 16 KultusministerInnen sind 7 Rechtsanwälte, 5 Politologen und 3 sonst fachfremd Ausgebildete. Gerade mal 2 von ihnen sind pädagogisch ausgebildet. Nur einer von ihnen hat überhaupt mal in Schulen unterrichtet. What could possibly go wrong? Das kann ich dir sagen, was da wrong gehen kann. Sandra Scheres kann da wrong gehen. Die ist ausgebildete Pädagogin.
Ja, stimmt.
Naja.
Nun sagen Chris und Moni.
Michael Salz.
Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten, der steht.
Anita Schroven.
Roman Schlauer.
Joachim Urlass.
Ich warte nur noch darauf, dass ein Scheinwerfer vom Himmel fällt und weshalb grinst meine Mutter immer so komisch und macht Laute und sagt lecker, wenn sie eine Kaffeepackung in die Hand nimmt.
Jens Viehweg.
Lars von Hufunold.
Bernd W. Möller.
Wing Commander Lord Fleschards Hausmusik. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich gar nichts wollen. Ich weiß aber, dass alle etwas wollen sollen.
Justus Wilhelm.
Und damit sind wir beim Fanclub.
Apple Knickerjatz.
André.
Nico Abela.
Why do you go away so that you can come back, so that you can see the place you came from with new eyes and extra colors and the people see it differently, blah, from Hummingbird, Terry Pletchett, a head full of
Commander Wedge Antilles.
Volker Arendt.
Anja und Janos Bielefeld.
Wann hat das eigentlich angefangen, dass ihr keine mehr ihren Namen angibt, sondern nur noch Auszüge popkultureller Werke?
Johanna Bächle.
Ich kann dir sagen, wann das angefangen hat. Das hat da angefangen, als Holger die Hörerinnenschaft dazu aufgestachelt hat, doch da zu vandalieren.
Ja, ich kann nur vandalisieren, aber ich kann doch nicht ahnen, dass da so viel Text reinpasst.
Johannes Bauermann.
Florian Beisel.
Sebastian Blechschmidt.
Simone Blechschmidt.
Andreas Bockisch.
Markus Bosslet.
Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Mike Bültmann.
Muli Brunji.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Gian-Andrea Konzett.
Cool.
Miriam und David.
Die Robbe sagt. Dick. Mümpf. Muff. Dick. Eck. Fipsch.
Boku wa Onga Kuka Dentaku Katateni.
Hast du es eigentlich mal inzwischen?
Ja, mehrfach, aber
Dirk
wieder.
Pol.
Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
Andreas Dietzel.
Elina Eickstedt.
Verkettet hat 2 Busen unser Schwur, so wohnt in 2 eine Treue nur. Erlaubet denn, dass ich mich zu euch füge, denn Herz, ich lüge nicht, wenn ich so liege.
Stefan F.
Claude Fankhauser.
Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First you'd better stop waving it like a feather duster.
Matthias Schlader.
Oliver Förster.
Olli Frank.
Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
Wolfgang Fröhlich.
Helge Georg.
Die Muxi Girls.
Ricardo Gatter.
Simon Heckler.
Jan Heck.
Svenre Henderson.
Tobias Herbst.
Nils und Hilke.
Der Dütsche in der Schweiz.
Andreas Jasper.
Prinzessin Susi reitet in die Stadt, raubt die nächste Bank aus und haut dann wieder ab. Jetzt lernst du sie mal richtig kennen, die härteste aller Prinzessinnen.
Philipp Kahn.
Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
Halte die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Kamala Harris, ey komm.
Zeile 95. Alexander Klink.
Oliver Kraus.
Markus Krause.
Stefan Krause.
Mangeli Kreuzfeld.
Marcin Corina.
Oliver Krüger.
Oliver Kurfink.
Sebastian Lenk und Henry Vietze.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Jogi Löw.
Sabine Lorenz.
Linus Löres.
Ich muss und Mike Lüders.
René Ludwig.
Natsch und Mäuschen.
Martin Meschke.
Robert Meyer.
Johannes Möller.
Lordio Mondkind.
Die Mulle.
Johannes Müller.
Oh, jetzt habe ich vergessen, meinen Namen zu ändern. Naja, kommt halt das gleiche wie letzte Woche.
Batzen. Nur für Hunde, nicht für Katzen. Batzen.
We believe, Zeile 122.
Jennifer Nickel.
Take it easy und so weiter.
Thorsten W. Noll.
Olli B.
Boris Perner.
Nora Hoffmann und
das Peter Schmieder. Trollst du dir aber schon auch ganz schön, ne?
Ja, das Strafe muss sein.
Nora Hoffmann und Peter Schmieder wolltest du.
Petra Schmäler wollte ich. Nee, Peter. Habe ich all die Jahre Petra Schmäler
gesagt? Nee, du hast immer Peter gesagt.
Okay. Josef Porter.
Der Raketenmann.
Thilo Ramke.
Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
Wilhelm Reich.
Ronny Reichenberg.
Christian Rohleder.
Sandra Rohner.
Pia Römer.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Ruth Rutz.
FS.
Jürgen Schäfer.
Bodo Schlenker.
Schenker.
Stimmt. Aber Schlenker? Der Schlenker-Bodo. Da kommt der Schlenker-Bodo. Dumm.
Christian Schmidt.
Der Schommi.
Lisa-Linde Schröder.
Hier. Und da erblickte sie Landkarten und Bilder an Haken aufgehängt. Sie nahm im Vorbeifallen von einem der Bretter ein Tröpfchen mit der Aufschrift »Eingemachte Apfelsinen«. Aber zu ihrem großen Verdruss war es leer.
Aber heißt es nicht »Hier und da erblickte sie Landkarten«?
Hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder an Haken aufgehängt. Sie nahm im...
Den Rest hast du gut gemacht. Theresa Sievert.
»Träumst du an mi ich auf den Kiseen? Sind so traurig Tage meine, zweite Liebe hab ich kajajeine.«
Große politische Themen, sind wir das nicht alle?
Ole Skambrax.
Birgit Zubich.
Jens Sommerfeld.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternata, sondern Katastrophe.
Marie Stahn.
Christian Steffen.
Sabine Stein.
Michael Sümerneck.
Sag mal, wisst ihr, dass Barack Obama Tobi Bayer bei Twitter folgt? Weiß er das?
Was? Don't know. Moritz Timm.
Vera und Benny.
Johann und Eli.
Haben keine Termine und leicht einen sitzen.
Und, aber das Barack-Obama-Phänomen, der hat meine Zeit lang, ich glaube, während seiner Kampagne alle zurückgefolgt, die ihm gefolgt sind.
Ja.
Deswegen kenne ich viele Leute, denen Barack Obama auf Twitter folgt. Das ist nichts Besonderes.
Meinst du mir folgt Barack? Nee, ich folge
ihm. Weil du hast ihm nicht gefolgt.
Wahrscheinlich nicht. Nee.
Wo waren wir denn? Waren wir schon bei Vera und Benny?
Du musst jetzt Martin Unterlechner sagen.
Ach, Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Andrea Vogel.
Jannik Völker.
Stefan Wald.
Andreas Waschk.
Who Controls und so weiter.
Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Wenn Holger wieder lachen muss, erwarte ich auch ein Zitat aus diesem Film von ihm.
Tobias Wirth.
Tja. Okay, einigen wir uns auf Unentschieden.
Stefan Wolf.
Uwe Zieling.
Christoph Ziesecke.
Mokka-Trüffel-Parfait mit einem Zitronencreme-Bällchen.
Simon Ziebert.
Tina Becker.
Hippie Bora und von Herzen alles Gute zur Hochzeit. Love is in the air und so Gedöns. Ne? Ja. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich spare auf ein Wohnmobil.
Und das war die Wochendämmerung vom 20. November 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.